ich Masse.
Herzlich willkommen zu Football Quark. Viel Inhalt, wenig Masse, wenig bis gar keine AfD, viel Impfung, hohe Inzidenzen. Mir gegenüber sitzt per Restream Tobias Dannenberg im Corona-Abstand.
Ja, der ist auf jeden Fall eingehalten. Ohne Maske. Tom, wo sind unsere Masken? Das geht so nicht. Das geht so nicht. Ja. Aber ey, dein viel Impfung fand ich super. Ich dachte erst, er sagt jetzt viel Info, aber dann kam viel Impfung. Und ich habe mir gedacht, boah, das war rhetorische Spitzfindigkeit. Hat mir gefallen, Tom. Das ist mir gefallen.
Ey, ich sag dir, irgendwann kommt der Publitzer für diesen Podcast hier, was wir hier machen.
Podcast.
Für diesen Podcast.
Oh Mann.
Das ist die nächste Spitzfindigkeit.
Die nächste Spitzfindigkeit, ja genau. Der nächste Versprecher. Ja, Tom, wie geht's dir?
Gut. Gut. Ja. Ey, ich kann tatsächlich sagen, dass es mir gut geht. So, ich habe richtig viel um die Ohren. So, es ist so, dass ich früher aufstehe, um meinen Tag zu schaffen, um diese Live-Vorstellung hier zu machen. Musste ich heute Morgen 1,5 Stunden früher aufstehen. Aber nicht, weil ich es noch nicht vorbereitet hatte, sondern weil ich meine ganzen Termine und so weiter sonst irgendwie nicht koordiniert gekriegt hätte. Aber das ist ein positives Zeichen, von daher will ich mich nicht beschweren.
Also mir geht es schon auch insgesamt gut, weil das klang so, ja, mir geht's tatsächlich gut. Das klang so, ich kann das gar nicht glauben, dass es mir mal gut geht, aber dir geht's ja, schon es gut generell. So, im Generellen geht's dir auch gut, ja. Nicht nur,
Im Generellen geht's mir sehr gut, das kann ich sagen. Und im Allgemeinen, so alltagstechnisch, fühlt es sich so an, so, ey, fuck, mir geht's total gut. Und ich realisiere das noch nicht so ganz, dass es mir gut geht. Also, und ich denke die ganze Zeit, jetzt muss doch hier irgendwas Schlechtes passieren. Es muss doch irgendwie, jetzt irgendjemand mit der Keule von hinten kommen und mir einen überziehen. Aber nein, mir geht's gut.
Okay, Leute, also folgendes. Wenn ihr das abends hört, ne, und seid gerade in lustiger Gesellschaft, was gerade nur begrenzt geht, aber dann macht ihr folgendes. Ihr spult jetzt zurück und jedes Mal, wenn Torben gut sagt, trinkt ihr einen.
Müsst ihr einen
dann
trinken.
Dann ist der Abend, ja, dann ist der Abend sehr schnell sehr heiter. Ja. Also, Torben geht's gut. Und ihm geht's im Allgemeinen sehr gut. Ihm geht's nicht schlecht, ihm geht's gut. Und es kommt keiner mit der Keule von hinten und haut dir auf den Hinterschädel. Ja, das macht keiner. Genieß es so, wie es ist. Genieß es so, wie es ist.
Tobias, das ist sehr weise von dir.
Siehst du nicht? Ich hab einen langen Bart.
Ja.
Er ist nicht weiß, aber ich bin trotzdem weise. Mir geht's, und ich sage, hervorragend. Ich vermeide das Wort. Wegen mir soll niemand Alkohol konsumieren, das will ich nicht. Nein, kann ich klagen. Die Podcast-Vorbereitung war...
Kann ich klagen, ist so, naja, also man schlägt sich so durch. Das sagen so Menschen, die halt so gar nichts zu tun haben und dann so tun, als hätten sie ein hartes Leben.
Also, ja, vielleicht. Nein, vielleicht. Tom, lass mich in Ruhe.
Ich weiß, dass Tobi was zu tun hat, aber ich hab's einfach mal so in den Raum geworfen.
Ja, und schon stehe ich blöd da. Ja, naja, also ich habe halt einen Hauptberuf, ne? Das ist Football-Quark. Also, ich weiß ja nicht, du musst 1,5 Stunden früher aufstehen. Pff, ich habe hier 12 Stunden, ich habe alle Spiele rewatcht, ja, natürlich, mir Notizen gemacht, ja, weil ich habe Zeit für sowas. Und ich bin ein bisschen entsetzt, dass du mir hier sagst, du hast das in 1,5 Stunden vor dem Aufstehen gemacht, ne, Tom, was ist denn das hier?
Also. Ich hab nicht gesagt, dass ich in diesen 1,5 Stunden Football-Quark vorbereitet habe. Ich habe tatsächlich Football-Quark gestern vorbereitet und heute. Aber ich bin aufgestanden, um tatsächlich, ich bin ja Dozent, also Honorardozent, und muss so Seminare tatsächlich noch vorbereiten.
Nice. Okay, aber also, das klingt gerade so, als wären wir hier im Shots-Feiert-Segment. Torben, das ist ja ganz harmonisch, wir haben uns lieb und wir sind nicht im Shots-Feiert-Segment. Ja. Also von daher alles geschmeidig. Aber bevor wir uns hier weiter in weiteren Guts verlieren, würde ich sagen, fangen wir damit an, worüber wir in diesem Podcast eigentlich sprechen, und das ist Football.
Über uns.
Über uns. Und ein bisschen Football.
Eigentlich. Ja, und ein bisschen, aber eigentlich ist das ist ein Personality-Podcast. Ne? Also wer uns blöd findet, hört uns nicht.
Also das heißt, eigentlich heißt das hier auch gemischter Quark, und hier geht es gar nicht um Football. Okay, aber jetzt geht es um Football.
Gemischt und flauschig.
Flauschiges Hack ist das hier eigentlich.
Flauschiges Hack bewegt sich und ist nicht gesund.
Und Torben ist gar nicht Torben, vielleicht ist er auch Jan Böhmermann.
Oh, das ist aber eine Ehre. Da muss ich
Ja, das denke ich
tatsächlich
auch.
sagen, es ist, also ich wär gern so eloquent und so schlau wie
Das,
Jan
das,
Böhmermann.
also aus all den genannten Konstellationen kannst du das für mich jetzt auch nicht mehr toppen. Also was wären jetzt die Alternative? Du könntest jetzt sagen, oh, Tobi ist gar nicht Tobi, sondern ist Felix Lobrecht. Auch cool.
Ist
Auch
cool,
cool.
auch
Aber Jan
cool,
Böhmermann ist schon mal noch Next
auch cool.
Level. So, ne? Muss man schon sagen. Das ist
Ja,
schon
ist
Next Level. Das
genau, also ist schon.
ist schon noch mal Jan Böhmermann größer als Tommy Schmidt und Jan Böhmermann größer als Felix Lobrecht. Und wie heißt der
Aber ich
andere
glaube,
Typ bei
Olli
Ami
Schulz.
Schulz? Ich habe es gerade vergessen. Den finde ich nicht so nice.
Olli Schulz hat das Hausboot bei Netflix. Also wenn man 6 Folgen sich angucken will, wie Finn Kliman richtig durchdreht und Olli Schulz einfach grundsätzlich sagt, einfach nur ausrastet, soll ich das Hausboot bei Netflix angucken.
Ja, nice.
Lohnt
Okay,
sich.
den Tipp nehme ich mal wahr. Weil den habe ich nicht so auf dem Schirm, den Olli Schulz. Okay, Tom. Football. Football?
Football?
Football. Football.
Football?
Deutscher
Okay.
Football?
Ja, deutscher
Ja,
Football.
deutscher Football. Als Warm-up. Mehr als ein Warm-up.
Warm-up? Warte kurz. Für die Podcast-Hörer, ich habe gerade meinen Nacken geknackt.
Ja, aber auch so richtig sporadisch, wie das immer vom Football ist. Weißt du, Football ist ein krasser Kontaktsport und so richtig ungesund für deinen Nacken. Ne? Und dann heißt es immer vorm Spiel, ja, wir machen ungefähr 37 Übungen für den hinteren Oberschenkel und dann kommt Nackendehnen. So, jetzt packt da mal, jetzt nehmt da mal eure Flosse, packt die auf euren Kopf und drückt den Kopf in die entgegengesetzte Richtung. Das macht ihr jetzt für 5 Sekunden, einmal links, einmal rechts, dann verschränkt ihr noch die Arme hinter dem Kopf und drückt dagegen. Das macht ihr auch nochmal 5 Sekunden. Und diese 15 Sekunden müssen reichen, um euren Nacken angemessen zu schützen. Und danach, Jungs, Oklahoma! So, wir hauen uns jetzt auf
Das
die Fresse.
Schöne ist ja auch, dass beim Football-Warm-up einfach grundsätzlich das vorm Spiel wird der Nacken mal gedehnt so und irgendwie beansprucht. Aber ansonsten ist
Das
er
ist gar
wurscht.
nicht.
Also, du hast so 4 Monate Vorbereitung. So, da ist das, was ich gerade gemacht habe, so das Maximum an Nackenvorbereitung, damit du mal den Nacken auch mal daran gewöhnst, hier irgendwie
Das ist
Kontakt
so wichtig.
auszuhalten.
Ich habe in dem, ich weiß nicht, in welchem Spiel es war, aber ich weiß auch nicht, ob es ein Running Back war oder ein Kickoff Return, aber es ist scheißegal, irgendein Dude ist mit dem Ball gelaufen. Und er ist einfach in den Kontakt und hat den Kopf runtergenommen. Und ich mir so dachte, Digga, das lernst du mit 15 in Deutschland, dass das eine dumme Idee ist. Und dass das eine dumme Idee ist. Nimm den Kopf in den Nacken.
Und es sollte auch dein normaler Menschenverstand sagen, dass den Kopf runternehmen und damit so die Halswirbelsäule freilegen erst und damit dann vorweg in den Kontakt rennen, dass das allein anatomisch keine gute Idee ist. Also, wenn du ein Athlet bist, machst du das
Ja,
nicht.
das solltest du nicht. Ja. Okay, ja, gut, okay. Deutscher Football, Tom. Deutscher Football.
Deutscher Football. Wir haben letzte Woche gesagt, ja, irgendwie wechseln alle von der GFL in die ELF und voll komisch. Es hat jetzt einer genau den unterschiedlichen Weg gemacht. Gerrit Meister ist nicht mehr O-Line-Coach der Leipzig Kings, sondern jetzt O-Line-Coach beim Aufsteiger bei den Berlin Adlern. Gerrit Meister, sehr, sehr erfolgreicher Spieler bei den New Yorker Lions gewesen, dann Head Coach der zweiten Mannschaft, dann O-Line-Coach der Hillesheim Invaders, dann Interims Head Coach der Hillesheim Invaders. Dann hat er in seiner Vita stehen Trainer der German Knights. Das möchte ich ihm gar nicht abstreiten, aber ich finde es immer komisch, ein Team in seiner Vita stehen zu haben, was kein Spiel betreten hat. Aber
True.
ich habe das jetzt hier mal so erwähnt. Ist dann nach Leipzig gegangen und jetzt ist er nach Berlin gegangen. Ist da O-Line-Coach. Man fragt sich jetzt natürlich, warum geht er nach Berlin? Hä? Total komisch. Ja, Schuhan Fatah ist ja in Berlin und mit denen hat er ja in dieser Corona-Saison in Hildesheim und also in dieser Ausfallsaison und Schrägstrich German Knights, daher kennen die sich. Also ich weiß nicht, ob sie sich auch vorher kannten, aber daher haben sie auf jeden Fall zusammen gearbeitet und ich kann mir halt vorstellen, dass das der Grund ist, warum er zu den Berlin Adlern gegangen ist. Und da wahrscheinlich, um einfach unter Schuhan Fatah und Lee Rowland zu arbeiten, da vielleicht auch noch was zu lernen. Und wie ich gehört habe, ist das Coaching-Staff oder der Coaching-Staff in Leipzig, trotz professioneller ELF und so weiter, jetzt nicht das Gelbe vom Ei. Soweit ich weiß, hatten die nicht mal einen D-Line-Coach.
Das ist
Also.
schon, das ist wieder so eine Story, wo ich, also nicht das mit Gerrit, das, ne, nice. Ich meine jetzt das mit dem D-Line Coach in Leipzig, beziehungsweise dem nicht existenten D-Line Coach in Leipzig. Wie schmal die Gratwanderung hier gerade ist zwischen professionell und Amateursport. Das ist so heftig in der ELF. Ne, nach außen, Medienwirksamkeit, ne, alles top, wirkt alles professionell. Und dann denkst du dir so, da spielen Spieler, wo ich mir wirklich sage, so. Ja, die hätten es auch in der
Aua.
GFL schwer, ne? In der GFL 2.
Ja.
Und Und dann hast, fehlen dir da Position Coaches. Das geht ja nicht,
Das
ne?
ist eigentlich viel, das ist, finde ich, halt viel, viel schlimmer.
Ja.
Also so Position Coaches, das erinnert mich so an mein erstes Jugendjahr, wo der älteste Linebacker aus dem Vorjahr dann O-Line und D-Line gecoacht hat.
Ja, nice.
Aber natürlich
Ja, und vor allem
zeitgleich.
das Problem ist ja auch, wie läuft das Training dann ab für diese Unit? So, also was sind die Optionen? Entweder du
Was
hast einen
macht.
Import, der dann so auf Player-Coach macht. Ein Player-Coach finde ich prinzipiell kacke. Ja. Oder sie müssen sich, es wird so halbherzig von einem anderen Position-Coach mitgemacht oder vom DC und der hat aber nur so ein halbes Auge drauf. Ja, na, ist nicht so geil.
Es ist nie optimal. Es ist meistens so, dass dann halt, also die ELF besteht ja viel aus Imports, deswegen denke ich mal, dass es einen Import machen wird.
Ja.
Und von daher, ja, ich kann verstehen, wenn man eine professionelle Struktur haben will, dass man danach einfach wechselt. Und ich gehe da jetzt einfach davon aus, dass vom Coaching-Staff her definitiv die Berlin Adler besser aufgestellt sind als die Leipzig Kings. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Also allein von den Namen her, Schuan Fatah, Lee Rowland, das zieht schon.
Ja.
Also, und ein Spieler wie Max Zimmermann hat jetzt bei den Berlin Adlern auch einfach verlängert. Also, und ist nicht zu den Berlin Thunder oder sonst wohin gegangen, sondern der sagt halt, er bleibt bei den Adlern. Und das sagt, finde ich, auch viel aus, weil Max Zimmermann ist einer der besten Receiver, die in Deutschland rumlaufen.
Absolut. Absolut.
Und der würde auch in jeder ELF-Mannschaft spielen.
Ja. Ja.
Aber auf jeden Fall eine coole Story, finde ich. Dann etwas traurig, Alex Haupert hat seine Karriere beendet. Der Quarterback der Schwäbischer Unicorns, der sich im Halbfinale, also der vorher im Saarland gespielt hat, den dies Jahr dann immer gependelt ist zwischen Saarbrücken und Schwäbisch Hall, der die Unicorns in den German Bowl geführt hat, im Halbfinale sich das Knie verletzt hat, dann sich in 2 Wochen halt rangekämpft hat, damit er starten kann, aber dann sich das Schlüsselbein gebrochen hat, tritt jetzt erstmal sozusagen zurück und möchte danach nur noch coachen. Das heißt, er hat seine Spielerkarriere beendet, wird aber ersetzt von Riley Hennessy, der ihn auch ersetzt hat im German Bowl, ein Italo-Amerikaner. Ist so Schwäbisch Hall-like, dass man direkt einen Ersatz dafür hat, der auch Qualität hat, der natürlich einen EU-Pass hat, dass man sein amerikanisches US-Kontingent an Spielern, die auf dem Feld stehen dürfen, nicht angreift. Ist schon sehr gut gelöst. Ich fand Alex Haupert als Spieler immer sehr, sehr gut. Ich finde es immer krass, wenn deutsche QBs dauerhaft in der GFL performen, und das hat Alex Haupert definitiv gemacht. Deswegen an dieser Stelle nur das
Ja,
Beste.
es ist auch so eine dramatische Story gewesen im German Bowl Finale. Alle so, ah, hält das Knie und dann siehst du, ah, ist draußen, das Knie hat wohl nicht gehalten. Und dann ganz, völlig random, ja, nee, hat gar nichts mit dem Knie zu tun. Ne? Ärgerlich.
Ja, ist ja immer so ein Kopfding, ne?
Ja,
Also,
vor allem krass
wenn
ist
das
es,
Knie nicht richtig belasten kann, so
wobei dann der Klassiker eigentlich
verletzt du dich
ist,
schnell
der
anders auch.
Klassiker ist dann eigentlich, wenn du dein linke Knie nicht belasten kannst, dass du dir das rechte verletzt. Also, weil du das übertrieben belastest, um das Linke zu kompensieren. Das ist immer so der Klassiker. Das
Ja.
hatte ich auch schon ein, zwei Mal. Ja. Aber ELF.
Ansonsten, ELF, die
Signings.
Sraco Raiders, ja, da gibt es eine
Signings.
Menge.
Signings.
Da
Signings.
die Sraco Raiders haben ihren Quarterback bestimmt. Sean Shelton bleibt Quarterback der Sraco Raiders. Der hat wahrscheinlich auch Angebote von überall gehabt, aber der MVP der österreichischen Liga bleibt in Innsbruck. Dann O-Line. Eduardo Sanchez wird nächstes Jahr für die Barcelona Dragons spielen. Die Vienna Vikings waren übertrieben fleißig. Die haben Louis Horvath als Safety, Thomas Schnurrer als Linebacker und Florian Albrecht als Cornerback verpflichtet. Dann die Panthers aus Breslau haben ein krasses Signing hingelegt. Da würde ich auch gerne ein bisschen drauf eingehen. Justice Hansen, 1,93 groß, 93 Kilo schwer, von Arkansas State, Division 1. 3 Jahre Starter gewesen, also auch wirklich Starter gewesen. Und nicht so, ja, Redshirt Year und irgendwie keine Ahnung, sondern der hat nie weniger als 300 Pässe geschmissen, hat im Schnitt so 60% angebracht. Seine schlechteste Saison, da hat er 2700 Passing Yards gehabt, in seiner besten Saison 3900. Und hat durchgehend einen Quarterback-Rating von also 138, 149 und 149. Aber das muss man dazu sagen, seine letzte College-Saison war 2018. In der Zwischenzeit hat er in der CFL gespielt, diese zwei Spiele Corona-Kanada-Saison, und kommt jetzt in die ELF. Das ist immer ein bisschen komisch, wenn die halt so ein Jahr oder zwei Jahre nicht gespielt haben. Das ist immer so eine kleine Wundertüte. Wie fit sind die? Wie viel Spielpraxis fehlt denen wirklich? Aber von seiner Vita her, Division 1 Starter laufen hier in Europa weniger rum.
Ja, I will do whatever it takes to win über seine Pläne bei den Panthers. Also,
das ist ein typisch amerikanischer Satz.
So eine richtige Interviewfloskel. Egal, wo man spielt, es ist die geilste Stadt, wo man spielen kann. Egal, wie die Fanbase ist, es ist die geilste Fanbase. Egal, wie kacke das Team ist, es ist das geilste Team. Und du könntest wirklich, es gibt so einen Bausatz an Floskeln für Interviews, wenn es darum geht, vor der Presse zu sprechen. Bei Amis, das ist so krass. Finde ich mal richtig witzig. Egal. Ja. Trotzdem, Quarterback, ja, also wie fit ist er, ist auf der Position halt nicht ganz so wichtig. Ne? Er muss nicht überfit sein auf Quarterback. Und Quarterback ist so viel Skill, inwieweit verlernt man das über so einen kurzen Zeitraum? Ne?
Also ja, schon noch. Vor allem, wie gesagt, er war auf einem Division 1. Ja. Normalerweise in Europa, das kann man ja mal kurz erklären, gibt es halt Division 1, 2 und 3 Spieler. Die 2 und 3 Spieler sind dann wirklich auch mal Starter gewesen und haben wirklich auch den Workload gehabt und wissen, wie man so ein Team führt. Deswegen performen die dann hier in Europa auch nochmal übertrieben krass und meist krasser oder oft krasser als Division One-Spieler, die da nur auf der Bank gehangen haben und eigentlich gar keine Spielzeit gesehen haben. Ja. Und David McCanns beispielsweise hat Division 3 gespielt und ist der erfolgreichste GFL-Runningback, der jemals rumgelaufen ist. AJ Wendland, der hat hier im Schnitt 200 Tackle in der Saison gemacht und hat Division 2 gespielt. So, Griffin Neal war ein Division 3 Quarterback. Und andere Division 1s, die halt da in Anführungsstrichen nur Backup waren, die haben halt hier in Deutschland dann nicht so viel gerissen. Natürlich gibt es immer wieder Ausnahmen, aber das könnte jetzt tatsächlich wieder einer sein, wo man sagt, oh, Division 1 und wirklich Starter, wirklich Anführer, wirklich auch abgeliefert. Weil seine Stats lesen sich super. Seine körperlichen Maße lesen sich wie NFL-Maße. Ich bin gespannt, wie so einer sich in Europa, also in Breslau dann schlägt, in der ELF.
Absolut. Wer ist der letzte D1-Spieler, an den du dich erinnerst? Also spontan fällt mir jetzt Joe Bergeron ein. Heißt der eigentlich Bergeron oder Bergeron? Sprich das Englisch aus oder so? Dieses Bergeron. Bergeron?
Ich glaube, er heißt Bergeron. Aber ja, zum Beispiel Marcus Jenkins war auch Division 1-Spieler, der war bei den Gators.
Ah, ja?
Ja.
Verrückt.
Ja, also, gibt's ja, oder Basil Jackson 2019, der war bei einem Division 1-College eingeschrieben, war aber dann irgendwie verliehen an den Division 2-College oder so. Also es gibt schon immer wieder einige, die sich hierüber verlaufen.
Ist auch egal, trotzdem krass. Krasser Quarterback von den Stats. Mal gucken, wie er hier funktioniert.
Genau, das ist halt immer, ich will damit eigentlich nur sagen, das ist keine Garantie.
Ja, absolut.
Aber ich bin gespannt und ich freue mich über solche Signings. Ich finde sowas gut. Dann gibt es ein Signing, mein ehemaliger und dein jetziger Teamkamerad, der zwischenzeitlich bei den Helsinki Roosters gespielt, kommt eigentlich von den Lübeck Cougars, aber im Herzen in Deutschland spielt er natürlich nur für die Hildesheim Invaders. Sammy Ratschi spielt auch in Breslau nächstes Jahr.
Das habe ich richtig gefeiert, das habe ich mich gefreut. Er hat in unsere Gruppe reingeschrieben, ich werde leider nächstes Jahr nicht mehr spielen. Es hat mich jetzt auch nicht überrascht. So, ne? Ja, und dann kam direkt, nein, nicht ganz direkt, aber dann kam das Signing, ja, Zeit mit den Panthers. Mega, freut mich. Ja, freut mich auf jeden Fall.
Freut mich auch.
Ne, lange Karriere. Seine eigentlichen Wurzeln sind ja nicht in Lübeck, seine deutschen Wurzeln sind in Lübeck, aber seine Anfänge sind ja in den Niederlanden, logischerweise, Amsterdam. Also er ist schon ordentlich rumgekommen.
Crusaders.
Ist schon ordentlich rumgekommen und jetzt verschlägt sie nach Polen. Sehr schön, das freut mich auf jeden Fall.
Was war Sackleader in Finnland und ich glaube 2 Jahre sogar in Folge. Und hat den Maple Bowl da auch gewonnen. Also es ist mit den Roosters auch echt erfolgreich gewesen. Ja. Aber cool, dass so eine Karriere weitergeht. Schön, dass er wieder eine Franchise von sich überzeugt.
Jetzt kann er gegen seinen Bruder zocken in der ELF. Jeffrey spielt doch bei den Hamburg Sea Devils, ne?
Ich weiß nicht, ob der verlängert wurde. Das haben sie noch nicht
veröffentlicht. Ja, gut, das weiß ich
aber
auch
wenn,
nicht.
Dann
Ja, das
ja.
war jetzt Stand letzte Season.
Ja,
Mal
also,
gucken. Na, aber wenn, wäre nice,
genau,
wenn die beiden Brüder sich in der ELF treffen. Wäre doch eine coole Story.
Vielleicht, aber vielleicht treffen die sich auch beim selben Team.
Das wäre natürlich noch cooler. Wobei, für die beiden. Ich fände es cooler, sie gegeneinander spielen zu sehen.
Ich finde es auch cooler, sie spielen gegeneinander, aber ich würde vor allem gerne Sammy als Running Back sehen, so wie er bei euch da gespielt hat. Und dann schädelt da Steffi auf einmal rein.
Das war echt lächerlich. Also das war wirklich richtig witzig anzuschauen.
Das war das lächerlichste Play, was ich wirklich gesehen habe. Es war wirklich, wie mache ich mich über meinen Gegner?
Ich stand an der Sideline und dachte so, warum steht denn Sammy auf Running Back? What the fuck? Auf einmal rennt er los. Ja. Und ich denke mir so, Sammy, Alter, lauf mal schneller.
Ne, und dann, das war und dann so, er war einfach physisch überlegen, aber
er läuft
so
einfach richtig langsam und du hast richtig
nicht,
gesehen, wie er den Ball gehalten hat und wie er da gelesen hat. Du hast gedacht, boah, der hat das noch nie gespielt, oder? Und dann rennt er und die Gegner prallen einfach an ihm ab und du denkst so, wow, und dann läuft er dann Touchdown, bricht 8 Tackles. Also es war lächerlich. Also es war eins der witzigsten Plays, die ich hier live gesehen habe als Spieler. Und ein Play, so sehr ich ihm den Touchdown gegönnt habe, aber die Defense. Viel Spaß bei der Videoanalyse. Das war echt traurig.
Definitiv. Aber an dieser Stelle, als zur Erklärung, Sammy Ratchi hat bei den Hildesheim Invaders, die dann nach seiner Maple, also seiner finnischen Liga-Karriere, dann bei den Hildesheim Invaders dieses Jahr in der dritten Liga ausgeholfen und hat da dann natürlich nicht nur Defense Line gespielt, sondern war natürlich auch Tight End, war Running Back und hat eine Menge Spaß. So können wir es, glaube ich, formulieren.
Ja, das glaube ich auch. Okay, es waren noch viele andere Signings. Ich glaube, wir kauen die jetzt nicht alle durch, oder? Ich glaube, das sprengt
es gibt,
den Rahmen.
Was, glaube ich, cool ist, von den Rostock Griffins aus der zweiten Liga ist Ben Naunberg zu den Berlin Thunder gewechselt. Defense Tackle, Pass Rusher. Joe Roman hat gesagt, extrem guter Typ, extrem guter Athlet. Von daher bestimmt für die Berlin Thunder eine richtige Verstärkung.
Grüße an Joe Roman.
Genau, unseren ehemaligen gemeinsamen Headcoach.
Schön.
Ich würde sagen, wir kommen zu den NFL-News.
Ja, auf jeden Fall.
Und da gibt es etwas, also ich finde es ja immer blöd, wenn Leute entlassen werden, ne? Aber dass Jason Garrett entlassen wurde bei den, muss ich jetzt tatsächlich sagen, haben wir nicht gewonnen.
Nee, absolut nicht. Absolut nicht. Vor allem nach der letzten Performance gegen die Bucks, die noch gar nicht so lange her ist. Ist praktisch noch frisch.
Und das Ding ist, das wurde ja Joe Judge, der Hedgecoach, hat ja zu seinen Spielern gesagt, ja Leute, ihr müsst am Mittwoch bereit sein, weil wir werden einen Plan für euch haben. Und da war eigentlich quasi dann schon klar, ja okay, gut, also den OC sehen wir wohl nicht wieder.
Ja, das kommt doch nicht überraschend. Die Giants haben nicht so funktioniert, wie man sich das vor der Season vielleicht erhofft hat. Ne? Und groß, also ich meine, die Defense ist zurückgekommen, ja, damit hat der OC aber erstmal herzlich wenig zu tun. Und die Offense, ja, die war verletzungsgebeutelt. Das kann man alles jetzt anführen, aber das sah halt auch einfach vom Gameplay nicht gut aus. Und ja, da musste.
Andere Teams schaffen es mit McCoy irgendwie
einen
vernünftigen
Gameplan
aufzuziehen.
Wenn Barkley da war, hat es nicht funktioniert. Und Golladay hat ja auch gespielt und es hat nicht funktioniert. Und ich meine, der Head Coach hat noch in einem Interview gesagt, warte, ich habe mir das irgendwo rausgeschrieben. Ich suche das Zitat jetzt mal raus, weil es hier einfach so gut passt. Das müsste ja in meinen Notizen logischerweise ganz am Ende sein. Joe Judge, Zitat, aber so. We have too many good players. We have to put them in better position to capitalize on it. That's it. Und da dachte ich mir schon so, wow, das ist richtig, richtig, richtig.
Das
ist schon eine harte Schelle für den Offensive Coordinator. So, ey, Digga, wir haben so viel Talent, ja. Wie kannst du daraus nichts machen? Und er hat ja nicht mal Unrecht. Sie haben einen der besten Running Backs der Liga. Klar, er muss fit bleiben, aber er war zwischendurch. Letztes Spiel habe ich Covid verpasst. So, Golladay ist ein krasser Receiver, hat mir mal sehr gut gefallen in Detroit. Tooney ist ein vielversprechender Rookie. Shepard ist ein bisschen underrated. Engram ist ein nicer Tight End. Rudolph ist ein nicer Tight End. So, die haben die Waffen. So, die haben auch.
Vor allem hat sie. Das Ding ist, er hat in dem Moment gesagt, wir müssen sie in bessere Positionen bringen. Ja, und das ist der Job des OCs. Also, exakt das ist der Job des OCs. Und
ja, er hat halt auf eine nette Art den Offensive Coordinator vor einen fahrenden Bus geworfen. Also.
Ja, unter einen fahrenden Bus. Einfach da runtergeschmissen und gesagt, okay, und Freund, Rückwärtsgang.
Und nochmal drüber und nochmal drüber und oh Mann, ey. Ja, ich bin mal gespannt, weil das Potenzial der Giants hat mir sehr gut gefallen und ich bin wirklich enttäuscht von dem, was sie bis jetzt draus gemacht haben und wie enttäuschend das Spiel heute war. Dazu kommen wir später. Okay.
Ja, Fred Kitchens übernimmt auf jeden Fall, der bisher als Assistant da gearbeitet hat. Früher zwischenzeitlich mal Browns Head Coach gewesen, davor Offense Coordinator, hat eine starke Baker Mayfield-Hype-Serie mal gecoacht. Von daher, ich bin jetzt gespannt, was er aus Daniel Jones
Klassisches
rausholt.
Baker Mayfield-Szenario. Er hat eine starke Halbserie. Und bei Baker Mayfield ist das dann so nicht die erste Hälfte der Season, sondern bei Baker Mayfield ist das dann so jede zweite Woche und deswegen eine Hälfte. So war es nicht jetzt in dem Fall, aber so
Ja.
ist es bei Baker Mayfield, was gute Leistung angeht. Ja, dann, was ist noch passiert? Andy Dalton startet gegen die Lions. Ich
Ja.
glaube, ist für die Bears nicht schlecht. Ja.
Genau, finde ich auch.
Ist kein
Also.
Riesenverlust, wie man das vielleicht gedacht hätte. So, oh, naja, Fields, wie startet er so? Aber jetzt, Stand jetzt, sage ich, ja, ist vielleicht sogar besser.
Ich habe das schon die ganze Zeit
Na,
gesagt.
ja, naja, ich glaube, inzwischen ist die Fanbase auch an dem Punkt, dass sie sagt, ja, war nett, Justin Fields zu sehen, aber er braucht wohl doch noch ein bisschen. Aber dazu kommen wir später, würde ich sagen. Und es ist das Gerücht aufgetaucht, dass Matt Nagy nach dem Lions-Spiel eventuell gefeuert werden soll. Das hat Adam Schefter gepostet, aber auch unter Vorbehalt. Das stand so irgendwie und bar und Nagy verneint das und so weiter. Aber es ist auf jeden Fall im Raum. Es ist im Raum. Und wenn es Schefter postet, dürfen wir es erwähnen. Das ist so.
Man hat es auf jeden Fall schon mal jetzt deutlicher ausgesprochen, weil das ja in der Kritik steht und dass da am Ende der Saison eine Entscheidung fallen muss. Das ist ja jedem
Das ist jedem
bewusst.
bewusst. Ja, aber die Frage war eher wann
Also,
und nicht ob, sondern
genau und
wann.
richtig. Und bei dem Saisonverlauf bisher, was willst du dagegen sagen, hat er wenig Argumente auf seiner Seite.
Absolut. Ja, und es ist noch was
So.
Krasses passiert. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber was sagst du zu diesem Tyson-Hill-Vertrag?
Den musst du erstmal erklären, glaube
Ja,
ich. Ich glaube, das ist er.
absolut random diese Geschichte. Es ist irgendwie eine einzigartige Vertragsverlängerung, weil er hat so einen Hybridvertrag, so richtig wie das zu ihm passt. So richtig, so richtig random. Da ist Folgendes möglich: zwischen 40 und 95 Millionen ist alles möglich, abhängig von den Positionen, die er spielt. Ja, 40 Millionen für das, was er gerade spielt. Also jetzt, und ich habe noch
Decker.
nicht, wir können gleich darüber diskutieren, wie sinnvoll das ist. Ne, aber erstmal nur die Vertragsumstände, die schon wirklich sehr strange sind. Ja, 40 Millionen für das, was er aktuell spielt, was auch immer das ist. So. Und bis zu 55 Millionen mehr, wenn er der Starting QB für die nächsten 4 Seasons wird. Also bleibt es bei 40 Millionen. Aber garantiert sind 22,5. Also, ich meine, Taysom Hill lümmelt da so ein bisschen auf der Bank rum. Er ja, kommt ab und dann rein, spielt random Position. Also okay. Okay.
Ich finde den Vertrag, also ganz ehrlich, ich finde den Vertrag total genial.
Für wen?
Für das gilt,
Für die Saints oder für Hill?
für die
Ja.
Saints. Für die Saints, also für Hill, ja, er hat jetzt Sicherheiten. Er hat eine Verlängerung gekriegt, er hat Sicherheiten und er hat sogar noch das Potenzial, hey, wenn er sich durchsetzt, dann wird er auch wie ein QB1 bezahlt. Und von daher, das finde ich gut. Und für die Saints, ja, wenn er sich nicht durchsetzt, müssen sie ihn nicht so teuer bezahlen. Er ist ein guter Backup, der verschiedene Attribute auch als Special Teamer hat und die er auch verschiedene Sub-Packages ja bringt und die er auch gut ausspielen kann. Von daher finde ich ihn preistechnisch in Ordnung. Und wie gesagt, sollte er wieder erwartend irgendwelche Sprünge machen und auf einmal ein krasser QB1 werden, dann wird er halt gut bezahlt. Von daher sehe ich. Also ich finde, so eine Bezahlung, es ist ja eine leistungsabhängige Bezahlung, das finde ich eigentlich immer gar nicht so schlecht.
Erstmal darf man auch nicht vergessen, die Zahlen sind natürlich krass, aber wir reden auch von Quarterbacks. Da sind die Zahlen immer krass und
Ja,
dafür sind schon
natürlich.
wieder nicht so hohe Zahlen. Jetzt gerade ist er ein bisschen verletzungsgeplagt, deswegen kann man nicht ganz so bewerten, wie seine Leistung in dieser Season war. Und auch nicht zu sehr überbewerten, dass hier Simeon die ganze Zeit startet, weil das ist diesen Verletzungen auch geschuldet. Und Sean Payton wird schon irgendwas in ihm sehen, dass er die Chance sieht, dass er in den nächsten 4 Jahren Starting Quarterback sein kann. Und ich maße mir nicht an, hier mehr zu wissen als Sean Payton. Ich bin mal gespannt. Und du hast halt wirklich einen super universellen Spieler. Also das ist eine Geheimwaffe.
Genau.
Meistens redet man von diesen Geheimwaffen in der Defense. Oh, der Typ spielt Linebacker, Edge Rusher und Safety und kann notfalls auch den Number One Receiver covern. Ja, und er ist das gleiche in der Offense. Und das kann immer
Genau.
gefährlich sein. Also sie haben da wirklich einen wichtigen Spieler. Und ich finde den Deal auch nicht schlecht. Und ich bin mal gespannt, was da bei den Saints so abgeht in den nächsten Jahren. Und das ist auch so eine kleine, ja, so ein kleiner Affront gegenüber Jameis Winston. Ein bisschen vielleicht, würdest du sagen?
Nee.
Naja.
Ich würde die Taysom Hill-Thematik tatsächlich komplett unabhängig von Jameis Winston sehen. Jameis Winston ist auch mit Taysom Hill jetzt Starter geworden. Und unangefochtener Starter. Da hat auch keiner drüber diskutiert.
Ja.
Und wenn Jameis Winston fit ist und sie den in ihm sozusagen ihren Starter sehen, dann werden sie ihn trotzdem verlängern. Wenn sie aber an ihm zweifeln, werden sie ihn dann nicht holen. Weil Jameis Winston das halt, was Taysom Hill mitbringt, ist halt. Ja, okay, wenn wir dich nie als Quarterback bringen, dann bringen wir dich halt auf noch fünf anderen Positionen. Jameis Winston ist halt ein Quarterback.
Ja.
So, und entweder startet er oder halt nicht. Ich glaube nicht, dass sie ihm nochmal eine Backup-Saison andrehen. Das glaube ich nicht.
Das glaube ich auch nicht. Und Hill hat mal irgendwann gesagt, ich bin ein Number One QB und wenn die Saints mich nicht so sehen, tja, dann ist meine Zukunft wohl woanders. Ja, jetzt liegt es in seiner Hand. Und ich glaube,
Ja.
das passt zu diesem Spielertypen. Ich glaube, Hill feiert diesen Vertrag als
Eben.
Competition und für die Saints ist es Win-Win. Ja, weil entweder müssen sie nicht bezahlen oder sie haben ihren Starting QB gefunden und ich glaube, dann sind sie erwachsen genug zu sagen, ja, okay, jetzt kann er sagen,
Dann
habe
bezahlen
ich
wir
euch doch
noch.
gesagt, dass ich das kann. So, ja, gut, okay, dann hast du das halt gesagt. So, und wir sind einfach happy,
Dafür
dass
gewinnen
wir
wir
den
jetzt.
Starting QB haben.
So.
Und die Saints brauchen jetzt auch
Ja.
nicht den besten QB aller Zeiten, weil die neue Identität ist ja scheinbar die Defense. Oder auch nicht? Dazu kommen wir
Ja,
später.
also sie brauchen schon einen vernünftigen
Jedes Team
QB.
braucht einen vernünftigen QB.
Aber richtig. So. Egal, ich würde sagen, das waren die NFL News. Ja, dann kommen wir zur ersten Werbung des Tages. Mit Football Quark bekommt ihr bei Niklas Römer momentan die vierte Phase geschenkt. Das verlinke ich euch in die Show Notes. Wenn ihr ein Training, ein Off-Season-Trainingsplan bei Niklas Römer anfragt und natürlich dann auch bezahlt, bekommt ihr mit Football Quark als Codewort die vierte Phase geschenkt, spart also eine Menge Geld und seid auch noch richtig gut prepared. Und so einen Plan kann man nicht nur als Footballspieler machen, sondern auch einfach, wenn man sich in Shape bringen will. Auch dafür wird er vernünftige Pläne schreiben und kann das auch. Von daher lernt von einem der Besten, der dieses Spiel hier in Europa gespielt hat und nutzt den Code FOOTBALLQUARK, um die vierte Phase wirklich geschenkt zu kriegen. In diesem Sinne, viel Spaß. Werbung Ende.
NFL.
Kommen wir zur
Kommen wir zur
NFL.
NFL.
Hier kommt die NFL.
NFL. Wir sind in der Review der Woche 11. Krass, oder?
Zeit rennt. Und weißt du, was meine Lektion aus dieser Woche ist? Beziehungsweise mein Vorhaben für die Donnerstagfolge? Ich werde am Donnerstag
Würfeln?
für jedes Spiel eine Münze werfen. Das mache ich jetzt. Das mache ich
Ja.
jetzt live dann. Ich werfe hier für jedes Spiel eine Münze, dann stehe ich dazu. Und dann bin ich mal gespannt, was am Ende dabei rauskommt, wie viel Picks ich richtig hatte und wie viel falsch. Und ich wette mit dir, am Ende des Tages ist das ungefähr gleich viel. Weil genau so fühlt sich die NFL momentan an.
Das ist krass. Das ist ja unsere neue Rubrik. Was war dein What the fuck-Spiel der Woche?
Ja, und das ist witzig. Normalerweise müsste man eigentlich sagen, ja, das Spiel, Punkt. So, gibt's. Ja,
Ja.
aber so ist es momentan nicht. Und ich bin am Überlegen. Siehst du, ich muss mir schon wieder. Also, okay. Es gibt,
Also
okay, für mich ist es eigentlich. Also ich überlege zwischen zwei Spielen, aber ich kann einfach nicht über die Titans hinwegschauen. Also es kann
ja.
nicht sein, dass ein Team mit 8 Niederlagen oder so gegen ein Team mit 8 Siegen gewinnt oder ohne jetzt genau einen Rekord am Start zu haben.
Ja.
Das ist ja lächerlich. Also das ist für mich der, das ist für mich der größte What the fuck-Moment.
Ja, aber bei den Titans war ich immer kritisch, wie weit können sie dieses Spiel ohne Derrick Henry tragen und wann kommt mal der Moment, wo halt Ryan Tannehill dieses Kartenhaus zum Einstürzen bringt. Ich war noch davon richtig auch geschockt, wie stark die Colts die Bills
Ja,
dominiert
das wäre
haben.
mein zweites Spiel gewesen. Aber
Aber da weiß ich halt beispielsweise auch nicht, vielleicht schätze ich die Bills auch einfach offensiv zu stark ein.
ja,
Vielleicht ist auch meine Annahme
und die
falsch.
Colts, wir haben es gesagt, die haben noch gegen kein Team mit Winning Record gewonnen. Sie müssen sich noch beweisen. Wenn sie das schaffen, dann verdienen sie den Respekt, der ihnen bis
Respekt.
dato vielleicht noch nicht so ganz zustand. Ja, aber jetzt haben sie ihn. So, jetzt haben sie ihn. Vielleicht ist es die Mischung aus Bills Offense überschätzt und die Defense war, by the way, auch kacke und Coles unterschätzt. Na, vielleicht war es auch diese gefährliche Mischung. Und bei den Titans, ja, okay, ja, Ryan Tannehill und Derrick Henry ist nicht, ja, aber gegen die Texans erwarte ich dann doch, dass du das finishst, ja. Und ja, egal wie scheiße Tannehill spielt oder wie kacke die Offense läuft, da musst du einfach gewinnen und da gibt es kein Wenn und Aber und du kannst nicht 12-0 hinten liegen. Also, das ist einfach traurig. Und wie du, ich hatte sie noch auf 5. Ich war skeptisch. Du hattest sie auf was?
So. Ich hatte sie auf 2 mit der Anmerkung, dass es hier um den Status quo geht und dass sie beim nächsten Mal wahrscheinlich, vielleicht gar nicht mehr in den Top 10 sind. Das war mein Satz und dass sie so schnell aus den Top 10 fliegen.
Also würdest du doch sagen,
hätte ich ja auch nicht
das
gedacht.
Game reicht, um sie rauszuschmeißen? So aus dem Bauch raus, musst du jetzt nicht. Ne?
Aus dem Bauch raus. Wer gegen die Jets, also sagen wir es so, ein Team, was gegen die Jets und gegen die Texans verliert.
Da kann man fast schon wieder sagen, auch egal, weil in den Playoffs spielen sie nicht gegen so eine Teams. Solange sie gegen die Guten gewinnen, ist ja alles nice. Weil die Teams begegnen die nicht in den Playoffs. Aber kennst du das, wenn man so gegen so richtige Kack-Teams spielt und man passt sich dem Tempo an? Ich kenne das noch total krass vom Fußball. Du hast gegen gute Teams richtig nice Spiele abgeliefert und dann kam so das Gümmelteam aus so einem 200-Seelendorf und du hättest 8-0 gewinnen müssen und es wurde so ein richtig dreckiges 1-0 oder irgendwie sowas, wo du den schlechtesten Fußball der Saison gespielt hast. So, also es ist schon schwierig, so eine Spiele zu gewinnen und in den Playoffs hast du so eine Gegner nicht. Aber es ist alles, ich will hier die Texans haben alles richtig gemacht. Ich will die Titans hier auch nicht zu sehr verteidigen, ne, weil das ist einfach nicht schön. Das war einfach nicht schön. Wollen wir schon über diese Spiele reden? Wollen wir mit denen jetzt anfangen? Also noch ein bisschen genauer analysieren oder wollen wir wieder ganz normal unseren?
Wir machen jetzt unsere ganz normale Reihenfolge. Okay. Die Menschen müssen, wir wollen die hier auch nicht durcheinander
bringen. Ja,
die sind das hier gewohnt, dass wir hier mit einem Donnerstagsspiel anfangen und dieses Donnerstagsspiel ist auch nach Plan gelaufen.
Ja, vor allem für dich, ne? Die New England Patriots gegen die Atlanta Falcons und die Patriots haben es 25 zu nichts gewonnen. 25 zu 0.
Ja. Heftig. Wirklich. Also, du musst dir halt vorstellen, dass diese Defense der Patriots einfach alles alleine geregelt hat. Die Offense der Patriots war nicht gut. Also, Mac Jones war okay. 207 Yards. Er war zumindest effektiv. 22 Pässe angebracht von 26. Ein Touchdown, ein Interception. Aber an sich war das jetzt hier nicht das Gelbe vom Ei, was da offensiv von ihm gespielt wurde. Das Running Back Tandem mit Stevenson und Damian Harris, das war in Ordnung. 22 Carries für 125 Yards zusammengerechnet. Das finde ich also sehr, sehr gut. Man merkt aber auch hier, man braucht jetzt nicht den einen Überrunning Back, sondern zwei solide Running Backs, die den Ball tragen können, reichen dann halt doch. Aber diese Defense hat dieses Spiel gewonnen. Ganz alleine. Und das finde ich heftig, weil alleine die Stats von Vannoy, 8 Tackle, 5 Solo, 2 Sacks, 2 Tackle for Loss, eine Pass Deflection, eine Interception und die noch als Pick 6 verwertet. Also, das ist alles mit dabei. Matt Judon hat einen Karriere-High aufgestellt mittlerweile. Und ja, wir sind eine Matchup-Liga und so weiter und Matt Ryan schläft wahrscheinlich immer noch schlecht von den Patriots. Aber ich würde sagen, das war die letzte Saison als Starting QB von Matt Ryan. Der kann sein Team nicht mehr so lange. Ich war vor der Saison schon kritisch, aber mittlerweile bin ich eigentlich noch kritischer. Und Cordarrelle Patterson war verletzt. Das ist natürlich immer ein X-Faktor. Aber für mich müssen die Falcons langsam also den Rebuild einfach einreichen. Und im Moment stehen sie auf Pick 9. Ich würde sagen, Vielleicht gewinnen sie da noch ein paar Picks weiter nach oben.
Ja.
Und dann wäre die Saison schon fast
Phase. Können wir einfach mal festhalten, dass das wieder 25 Punkte Unterschied waren? Diese 28 zu 3 wären uns alle dran, 25 Punkte Differenz. Und jetzt haben sie 25 zu 0 gewonnen. Ach, ist doch witzig. Und war nicht irgendwas mit einer Mondfinsternis, die um die 3 Stunden... Nee, was war das? Ach, ich weiß nicht mehr genau. Da war auch irgendwas mit dem Ergebnis. Die 3 Stunden und 28 Minuten geht. So war es, glaube ich, irgendwie. An dem Tag, wo die Patriots gegen die Falcons spielen. Es ist, also als Falcons-Fan hast du es hart, wenn es um die Patriots geht. Da wirst du, ich glaube, noch in 20 Jahren wirst du die Memes sehen. Du wirst dieses Spiel immer
Zu
vorgehalten
Recht.
bekommen. Und die Defense, ist wirklich, also die Defense von den Patriots,
Das war
ne, allein,
geisteskrank. Das
die
war
haben in den
geisteskrank.
letzten drei
Also.
Games nie mehr als 250 Yards total zugelassen und sie oder sie, nicht oder, und 7 Points. Uff, das ist einfach hammerkrank. Und da muss man auch sagen, ja, Mac Jones muss auch gerade gar nicht mehr machen. Ja, der muss einfach effizient sein und das ist er. 22 von 26 und ich finde immer noch, wenn man ihn werfen sieht und man von ihm verlangt wird, dass er einen schönen Pass wirft, dann kommen die auch gut.
Dann
Dann sind
macht er
das
das
auch
auch.
Dimes. Oder dann
Ja.
landen die da, wo sie sollen, gefallen mir richtig gut. Also der Typ kann mehr. Er muss gerade einfach nur nicht mehr machen. Weil das Spiel der Patriots ist gerade Defense rasiert und die Running Backs nehmen die Zeit von der Uhr. Und das ist so
Ja,
langsam,
und das
langsam
reicht.
und effizient an die Spitze der AFC. Ganz unspektakulär Patriots-Style, würde ich mal sagen.
Ich bin wirklich gespannt, wie das Duell einmal jetzt gegen die Titans aussieht. Und wie sie sich gegen die Bills schlagen.
Ja.
Also,
Ja.
weil ich war bisher immer skeptisch und habe gesagt, ja, komm, ja, die haben jetzt einen Lauf, die haben auch zweimal gegen die Jets gespielt. Und ach, komm, ne, wir müssen jetzt hier mal gucken. Beide die Kirche im Dorf. Guck mal, gegen die Texans haben sie sich schwer getan. Und ja, Leute, beruhigt euch. Mittlerweile, Leute, die Patriots sind
Ja,
da.
nice.
Die können auf jeden, die können halt wirklich Gegnern wehtun. Also ich bin noch nicht immer, ich bin immer, also ich bin nicht da bei den Leuten, die jetzt hier sagen, die Patriots sind ein Contender, aber das sind sie nicht, meiner Meinung nach. Aber sie können halt ein ekliges Team sein, für jeden, glaube ich.
Ja, und die können sich auch irgendwie durch die Playoffs sneaken. Und wer weiß, vielleicht die Rolle der Giants einnehmen, die sie auch einmal im Super Bowl geschlagen haben, wo sie die Giants niemand auf dem Schirm hatte. Who knows? Alles ist möglich in dieser Liga. Ich wette hier auf gar nichts, weil man kann scheinbar nur verlieren. Ja, und zu den Falcons, vielleicht noch mal ganz kurz, was du zu Matt Ryan gesagt hast. Da gehe ich nur teilweise mit. Ja, kein Touchdown in den letzten 130 Minuten. Ja, aber es existiert auch kein Running Game. Es ist wirklich, also so gar nicht. Der Leading Rusher gegen die Patriots war Olison? 9 Carries für 34? Wer ist der Dude? Noch nie gehört den Namen. Und Davis hatte 3 Carries für 1 Yard. So, also da ist auf jeden Fall kein Running Game.
Und das war, ich meine, der war mein Guy to watch.
Olison?
Ja.
Hey,
Nee,
ach, Davis. Ich wollte
Davis.
gerade sagen, wer ist Olison? Was habe ich denn verpasst? Ja, Davis war, glaube
Ja.
ich, dein Guy to watch. Das ging nach hinten los, aber zu deiner Verteidigung bei den Panthers sah das ja auch gut aus. Also das hätte ich jetzt auch nicht erahnt. Das hätte niemand erahnt, dass es so mies wird. Ja, und dann keine Number One Receiver? Dann merkst du, wie sehr der Cordarrelle Patterson irgendwo fehlt. Ne? Und da muss man Matt Ryan ein bisschen in Schutz nehmen. Und sollten sie nicht mit Matt Ryan gehen, ist auf jeden Fall Fakt, dass sie jemanden draften müssen, weil wie witzig ist bitte die Quarterback-Statistik, mal abgesehen davon, dass sie 4 Interceptions in den letzten 4 Possessions geworfen hat. Und wenn man sich das anguckt, Matt Ryan, 19 von 28, 153 Yards, 2 Interceptions. Josh Rosen, ein Wurf angebracht von 3 für 5 Yards und ein Pick. Und dann kommt Franks, wer auch immer Franks ist, und hat 0 Würfe angebracht bei einem Passversuch. Und dieser Passversuch war eine Interception. Shit. So, ja, also diese Season startet auf jeden Fall mit Ryan. Machen wir uns nichts
Ja,
vormachen.
also Josh, also ich habe bei Josh Rosen aber auch immer gesagt, so, hey, gib dem mal eine Chance, ich werde ihn mal auf dem
Ja, ich
Feld
will ihn nicht
sehen.
mehr auf dem Feld
Ja,
sehen.
jetzt mittlerweile kann ich, genau, mittlerweile kann ich jedes Team verstehen, was den mal gecuttet
George
hat.
Rosen, a.k.a. Nathan
Also.
Peterman, a.k.a. lass mal weitermachen. So.
Ja,
Kommen wir zu
okay.
den
So, let's go.
Sonntagsspielen.
Nächstes Spiel.
Ja,
Wir
wir
müssen
müssen Hasseln, Alter.
hier mal ein bisschen
Shit.
Drive reinkriegen.
Egal, egal,
Ja,
das Spiel war
ja.
egal. Das war, da waren ein paar Sachen dabei.
Ja.
Die waren erwähnenswert. Ja, aber es wird jetzt nicht einfacher, Tom, weil jetzt kommen wir zu den sag du. Colts
Indianapolis
gegen
Colts.
die Buffalo Bills. Ja, und das haben die Colts 41 zu 15 gewonnen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe auf die Bills getippt und ich glaube, du auch.
Also ich glaube ja an die
Jetzt
Verschwörungstheorie
kommt's.
und die Colts werden ja jetzt bei Hard Knocks übertragen, mitten in der Saison als erstes Mid-Season-Team und deswegen sind die jetzt erfolgreich und um diese Show vernünftig zu be bewerten und zu bewerben, mussten sie ein Top-Team im Top-Team schlagen.
Ah, hast du das auf Telegram gelesen?
So. Nee, habe ich mir gerade zur
Ja, aber
Sekunde
dann postest du
ausgedacht.
jetzt auf Telegram, dann glauben es alle.
Ja, das, dafür müsste ich mir jetzt Telegram
Ja,
runterladen.
lass es
Soweit ist
lieber.
es dann doch nicht mit meinen Verschwörungstheorien. Aber jetzt mal im Ernst. Also, die Buffalo Bills sind der Inbegriff von Inkonstanz mittlerweile in der Offensive. Selbst der beste Receiver Dawson Knox, der in diesem Spiel der beste Receiver war, hat 4 von 10 Targets nicht gefangen und er ist Tight End. Und als Tight End solltest du sichere Hände haben.
Ja.
Und an sich waren die Colts ja jetzt auch nicht ultra kreativ. Ne? Also,
das war schon Carson sehr Wentz eindimensional, kein, auf jeden Fall.
So, Carson Wentz hat jetzt hier kein Überspiel hingelegt. Ne, der, wie viele Yards hat er? 108. Und Jonathan Taylor hat einfach 32 Mal den Ball in der Hand gedrückt bekommen und hat daraus 185 Yards und 4 Touchdowns gemacht. Was für eine Statistik.
Leute, ist das 147 bitte? After Contact oder so. Richtig, richtig crazy. Ja. Kamen wir später noch ein paar nette Statistiken zu. Aber können wir bitte festhalten, 32 Attempts. Kannst du dich noch daran erinnern, wie wir uns gewünscht haben, dass er 20 kriegt?
Ja, du, bisher hat er auch nie mehr als 19 gekriegt. Und jetzt haben sie ihm mal wirklich was gegeben. Und der war wahrscheinlich auch konditionell dann auch erstmal am Ende. Ne, der hat dann gesagt, Freunde, also normalerweise mache ich hier so 15 bis 19 und jetzt wollt ihr 32 von mir, schon fast das Doppelte. Ne? Also vielleicht zähre ich mir jetzt hier auch was, weil ich brauche erstmal Pause.
Dann wären die Colts übrigens in einer gleichen Situation wie die Titans. Weil scheinbar ist es jetzt die Titans-Offense, so wie man sich die Titans-Offense vorstellt. Ein QB, der im Bestfall keine Fehler macht, für wenig Yards wirft, um die 20 Attempts hat und ein Running Back, der über 30 Attempts hat und das ganze Spiel gewinnt. Die Titans-Offense spielt jetzt in Indiana. Es ist verrückt.
Ja.
Es ist verrückt.
Wollen wir das so posten?
Ja.
Ey, ich bin tatsächlich, also beide Teams, die Bills haben mich jetzt schon mehrfach enttäuscht, da bin ich gespannt, ob die da irgendwann mal Konstanz in die Offense kriegen. Die Bills Defense hätte ich deutlich stärker eingeschätzt, weil die, also sie haben gefühlt ja nicht adjusted und aber von den Colts, obwohl die gegen die Bills jetzt gewonnen haben, ne, ich bin immer noch nicht überzeugt, weil es halt so ein eindimensionaler Sieg war mit einer Waffe.
Ja.
Und da kein richtiger Gameplan hintersteckte.
Ja. Also was man sagen muss, sie haben auf jeden Fall gezeigt, dass sie gegen ein Team mit Winning Record gewinnen können. Und die Bills haben uns auch bestätigt, aber auf eine etwas andere Art. Nämlich da haben wir mal gesagt, ja, die hatten auch einen relativ leichten Spielplan. Und ja, die machen viele Punkte, aber auch gegen miese Teams. Und die haben uns jetzt gezeigt, ja, sie verlieren scheinbar auch wobei, nicht mal gegen ein gutes Team. Also wenn sie jetzt gegen die Buccaneers oder so auf die Fresse bekommen hätten. Aber sie haben ja trotzdem immer noch gegen ein Team gewonnen, wo man auch sagen verloren, wo man auch sagen könnte, das hat jetzt nicht den krassesten Rekord. Weißt du, aber das hat schon gereicht. Ja. Also es hat schon gereicht,
genau,
dass die Colts kommen und die Bills verprügeln. Ne? Und das war ja wirklich verprügeln. So bei den Jaguars spreche ich von einem Ausrutscher. Aber das war verprügeln. Und was mir halt richtig Sorgen macht, ist die Defense. Die haben vor dem Game 5 Running Back Touchdowns in der Season zugelassen. In der ganzen Season. Das waren die 4 wenigsten. Taylor hatte 5 Touchdowns in 3 Quartern. 3 Quarter und er hatte 5 Touchdowns. 3 Quarter. Vorher 5 Running Back Touchdowns in der ganzen Season. So viel dazu. Also die Bills machen mir Sorgen. Bills machen mir echt Sorgen. Und
ich würde sagen,
weiter.
Weiter geht's. Ah. Damit wir keine Sorgen machen.
Ich habe den Faden verloren. Tut mir leid. So, Baltimore Ravens gegen die Chicago Bears. Ja, es haben die Ravens 16-13 gewonnen. Knapp als
Ugly
gedacht, aber Lamar Jackson fehlte und jetzt müssen wir es noch sagen. Hast du es getippt? Hast du auf die Ravens gesetzt? Ja, oder? Ja, natürlich.
Selbstverständlich.
Ja, so selbstverständlich. Weil so spiegelt das Ergebnis jetzt nicht wieder, ne, würde ich mal sagen.
Naja, mit einem Backup-QB, come on.
Ja.
Ne, also, so will ich jetzt einfach mal die Props aussprechen. Sie haben mit einem Backup-QB gewonnen. Andy Dalton auf Seiten der Chicago Bears hat gar nicht so schlecht gespielt. 2 Touchdowns, 201 Yards, das war akzeptabel. Das fand ich in Ordnung. Man merkt aber bei den Bears, finde ich, Goodwin ist gut, Mooney ist sehr gut. Vielleicht kriegen sie für Robinson kriegen sie noch irgendwas. Irgendwie, irgendwo. Und die Ravens ohne Lamar Jackson funktionieren nicht. Deswegen finde ich Lamar Jackson so wichtig und deswegen hatte ich ihn damals bei meinem QB-Ranking so hoch. Weil die ganze Offense halt, wenn man ihn rausnimmt, halt einfach nicht mehr funktioniert. Und das hat dieses Spiel auch für mich so irgendwo gezeigt. Was mich gefreut hat, ist, dass die Ravens Defense abgesteppt ist in so einem wichtigen Moment, wo die Offense halt gestruggelt ist. Aber 16-13, ugly Sieg, aber a win is a win.
Absolut. Und die Ravens Defense muss aufpassen. Die dürfen nicht so viele Big Plays zulassen. Die haben zu viel tiefe Pässe zugelassen und in der Season schon 11 Pässe mit 40 Yards oder mehr und sind damit die Nummer 1 in der NFL. Die spielen sehr aggressiv. Ne, das erklärt auch so eine Big Plays.
Ja, die Secondary ist halt auch
aber
scheiße.
Aber genau, Secondary ist scheiße, ja. Plus aggressives Spiel, was der Secondary nur begrenzt hilft, ja, wenn der Blitz nicht sofort durchkommt. Aber Fakt ist, extrem viele Big Plays, das müssen sie auf jeden Fall einstellen. Ja, aber ein ugly Game, nicht schön, Freut mich für Backup QB Tyler Huntley, der ungefähr genauso spielt wie Lamar Jackson. Also ist 1 zu 1 der gleiche Spielertyp. Aber wenn man das Postgame-Interview von ihm geguckt hat, wie sehr der sich gefreut hat, der hatte so ein Lächeln auf den Lippen. Ne, da habe ich mich richtig mitgefreut. Das war richtig sympathisch. Deswegen freut es mich für ihn. Aber die Ravens brauchen natürlich trotzdem Lamar Jackson. Okay, kommen wir zum nächsten Spiel. Auch nicht viele Punkte. Die Detroit Lions gegen die Cleveland Browns. Und das haben die Browns gewonnen. Aber
Ja.
13-10 gegen die Lions. Ist das noch ein
Witzig,
Playoff-Team? Ist das noch ein Playoff-Team in Cleveland?
also ich muss halt tatsächlich sagen, ich habe gerade bei den Ravens gesagt, a win is a win. Hier bei den Browns habe ich mir tatsächlich aufgeschrieben, ein Sieg ist ein Sieg, Fragezeichen. Ich weiß ja nicht.
Ich habe hier stehen, win, yes, offense is a
Also,
mess. Ja, naja.
ja, aber die Browns haben gewonnen, die Browns haben im Prinzip aber auch nur das zweite Viertel irgendwie an diesem Spiel teilgenommen. Die anderen Viertel haben sie entweder unentschieden gespielt oder gegen die Lions verloren. Ja, Nick Chubb war krass und D'Ernest Johnson war auch gut, wenn er, als er seine 5 Carries, ja. Das war es dann jetzt hier aber auch an positiven Aspekten. Und die Offense, der Rest der, die Offense, der, niemand stretcht irgendwie das Feld. Baker Mayfield ist alles andere als gut. Und sie haben gegen die Lions mit einem Backup-QB so knapp nur gewonnen. Boyle ist alles andere als ein Top-QB.
77
Und
Yards.
wahrscheinlich,
77.
ja, und vielleicht, also ich halte schon nichts von Jared Goff, ne, aber wahrscheinlich hätten die Lions das mit Jared Goff gewonnen. Und wahrscheinlich hätte Jared Goff in dem Moment auch das Quarterback-Duell für sich entschieden.
Ja.
So, einfach mal so in die Bubble
Was
gesprochen.
auffällig.
Und das ist schon sehr, sehr enttäuschend vom Potenzial her, was man von den Browns eigentlich erwarten
Ja.
kann.
Was auffällig bei beiden Quarterbacks ist. Es ist immer ein Zeichen, wenn der Leading Receiver der Tight End ist. Ja. Das heißt, man traut sich nicht tief zu werfen, das Feld weit zu machen. Und das war bei beiden Teams der Fall. Hockenson hatte 6 Catches für 51 Yards. Und beim.
Ja, weil die Lions niemanden anderen
Ja, genau.
haben. So,
Da
da sage ich noch
sage ich
so,
noch,
ja, das ist
sag ich noch,
bei den
ist
Lions noch
okay. Und
normal.
dass sich ein
So.
Backup auf sein Tight End verlässt, ist auch in Ordnung. Das ist so schöne, schnelle Crossing Routes.
Ja.
Sicher. 5 Yards hier, da, 5 Yards dort. So, das ist okay. Stack Routes, was auch immer. Stick Routes. Und ja, aber bei Mayfield, da war auch der Tight End der Number One Receiver, nämlich Hooper mit 4 Catches für 53 Yards. Das läuft einfach nicht. Und ich weiß nicht, ob die Browns sich selber und dem Spieler Baker Mayfield nicht vielleicht doch mal einen Gefallen tun würden. Und anstatt immer zu sagen, der ist verletzt, ihn vielleicht auch mal als verletzt anzuerkennen und ihn draußen zu lassen. So. Weil du kannst nicht
Vielleicht.
jede Woche. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Anteil die Verletzung an seinem Spiel hat. Aber vielleicht braucht Baker Mayfield einfach mal auch mental
Auch
einen Break.
vielleicht, genau, vielleicht ist es auch, genau, ist das auch eine mentale Geschichte irgendwo, dass er sich zu sehr unter Druck setzt oder so. Ich habe keine Ahnung. Aber so wie das gerade läuft, ist es für die Browns auf jeden Fall trotz Sieg nicht positiv und
Ja,
ja, kann für niemanden
und
hier
im Zweifel gibt
zufriedenstellend
Nick
sein.
Chubb doch einfach auch 30 plus. Oder gibt ihm die 22, aber gibt Johnson dann mehr. So, entlastet Mayfield
Ja.
dadurch, ihr könnt laufen und am Ende hat man auch gesehen, ich meine, das Spiel haben sie durch diesen letzten Drive von Chubb gewonnen. So, gibt doch den Running Backs mehr den Ball, entlastet Baker Mayfield und gibt Mayfield 20
Gut
Attempts, nicht
ist.
29, lauft und schont euren Quarterback und dann, ja, irgendwie muss man ja jetzt diese Season beenden und mal gucken. Also, ich glaube nicht, dass es schöner wird, ehrlich gesagt. Sehe ich keinen Grund für.
Das glaube ich auch nicht.
Okay, nächstes Spiel. Houston Texans gegen die Tennessee Titans. 22-13 für die Texans. Und das ist ein dicker, fetter, roter Punkt neben diesem Ergebnis bei mir. Roter Punkt bedeutet, ich lag falsch. Sehe ich oft in letzter Zeit, aber der kam wirklich überraschend.
Ich muss halt sagen, ich muss mich wirklich, man muss bei den Titans jetzt hier wirklich die Frage stellen, sind sie jetzt an dem Punkt, den wir eigentlich schon vor 3 Wochen erwartet haben? So, ohne Derrick Henry haben sie keine Identität, die Spieler, die Teams haben jetzt eine Idee, wie die Titans spielen wollen und darauf haben sie jetzt keine Antwort. Sicherlich wird Tannehill nicht immer 4 Interceptions schmeißen. In diesem Spiel hat er das aber getan. Und natürlich war das Spiel trotzdem eng, das liegt aber eher an der Qualität der Texans, dass dieses Spiel trotz 4 Interceptions eng war. Und ja, Nick Rasburg hat ein krasses Spiel gemacht, muss man auch mal anerkennen, 107 Yards. So, aber die Texans haben 2,2 Yards pro Run gemacht und kein Receiver hat mehr als 40 Yards gefangen. und nur insgesamt ein Receiver hat mehr als 20 Yards gefangen. Also die hatten jetzt auch keine perfekt abgestimmte Offense, sondern die hatten halt Tyrod Taylor, der das irgendwie gemanagt hat. Und die hatten einen guten Kicker mit Fab Fabane, der das halt auch irgendwie geregelt gekriegt hat. Aber ansonsten war das ja auch von den Texans nichts. Die Titans waren halt einfach nur noch schlechter und haben noch mehr Fehler gemacht.
Ich meine, du verlierst ein Spiel, wo du total 420 Yards machst und dein Gegner 190. So, genau. Wie kannst du so ein Spiel verlieren? Und dann auch nicht mal knapp im Sinne von, das war jetzt ein Punkt oder ein Field Goal. Das war nicht mal, also 22-13, das ist ja relativ deutlich. Sogar wenn man sich das Matchup vor allem anschaut. Von daher, also ich weiß auch nicht. Meinst du, man ärgert sich in Houston über diesen Sieg?
Ja. Naja, also die Lions sind auch jetzt auf der Pole Position Inside Track zum First Pick.
First Round First.
Ja, und bei den Texans musste ich jetzt hier irgendwie um Platz 2 oder 3 noch rumschlagen. Also, das ist,
Nächstes Spiel.
Also ich glaube, sie dürfen sich nicht offiziell ärgern, aber der GM darf sich schon.
Vielleicht noch ein positiver Stat zum Abschluss, um das hier ein bisschen schöner zu reden. Tyrod Taylor, das freut mich nämlich, ist der dritte QB in Franchise History mit mehreren Rushing Touchdowns und Pass in einem Spiel. So, und das haben bis jetzt nur zwei geschafft. Die Texans gibt es noch nicht so lange, aber der eine war Deshaun Watson und der andere David Carr. Zu dem Bruder kommen wir gleich noch. Ja, aber lassen wir das Spiel sein. Titans machen mir Sorgen und Texans ärgert euch nicht zu doll. Ja, das nächste Spiel. Green Bay Packers gegen die Minnesota Vikings. Und auch hier wieder, Number One Seed in der NFC. Packers verlieren 34-31.
Da muss ich aber tatsächlich sagen, das war das Spiel, was mich jetzt am wenigsten überrascht hat. Weil wir haben jetzt hier einfach offensiv so das Ceiling der Vikings mal gesehen. Und das ist das, warum man immer so enttäuscht ist, wenn die Vikings halt irgendein Spiel verkacken, weil die Vikings haben das Potenzial, jedes Top-Team der Liga zu ärgern und auch zu schlagen. Und ich meine, Cousins hat gut gespielt, muss man einfach ganz klar sagen. So 341 Yards, 3 Touchdowns, keine Interception, 24 von 35 Pässen angebracht. Das war schon echt gut. Das Running Game mit Cooks war mit 3,9 Yards pro Run bei 22 Carries und 86 Yards echt auch noch solide, sodass du es bringen kannst. Justin Jefferson ist für mich in dieser Form ein Top-3-Receiver.
Ja, absolut.
So. Da, also, und auch Adam Thielen, mein Sid, hat mich auch überzeugt. Ich meine, ich habe es nicht erwartet, aber 82 Yards, ein Touchdown. Du siehst, die haben Waffen, die haben Running Game, die haben Passing Game. Die können richtig abliefern. Man ärgert sich halt immer, dass sie es nicht konstant machen. Und normalerweise, und das spricht jetzt hier eher für die Vikings, um die Packers zu schlagen, musst du einen schlechten Tag von Aaron Rodgers erwischen. Aaron Rodgers hat aber brutal gespielt. Der hat ein MVP-Spiel abgeliefert. 385 Yards, 4 Touchdowns, keine Interception. Ne? Das Run-Game war auch gut. 5 Yards pro Run. Die Vikings haben gezeigt, so, ey, die Packers haben offensiv echt das gebracht, was sie aufs Feld bringen wollten. Aber es hat nicht gereicht. Die Vikings haben halt auch vielleicht durch den Münzwurf, aber sie haben gewonnen.
Ey, die hochgelobte Defense von den Packers. War nicht da?
Ja.
Letzte Woche haben wir gesagt, Aaron Rodgers reicht, wenn er das Nötigste macht, weil die Defense ist gut. Diese Woche hat Aaron Rodgers alles gegeben und trotzdem verloren. Weil die Defense 10 Points in den Final Two Possessions zugelassen hat. Vor dem Spiel waren sie Nummer 3 in Yards Allowed per Game, Nummer 3 in Points Allowed per Game. Und dieses Spiel haben sie 341 Passing Yards reinbekommen, 86 Rushing Yards allein von Dalvin Cook. Und 34 Punkte. Das ist weit weg von Nummer 3 in beiden Kategorien. Defense war nicht präsent. Genau. Und da muss man jetzt schauen, wie geht es da weiter mit der Defense. Nichtsdestotrotz war ein Fight. Es war ein Division Game. Das ist eine Rivalry zwischen den beiden Teams. Also, von daher.
Die kennen sich auch in- und auswendig. Also das muss man vielleicht auch dazu sagen. Ich würde das jetzt noch nicht überbewerten. Es ist eine Matchup-Liga. Und manchmal steht dir halt ein Matchup gegenüber, was du nicht vernünftig verteidigen kannst. Und das kann halt sein. So.
Und die Vikings sind für mich absoluter Underdog-Pick. Also die können noch richtig überraschen.
Wenn die mal einen Lauf bekommen, dann haben die das Potenzial, meiner Meinung nach wirklich jedes Team mindestens zu ärgern.
Ja.
Und in einem Spiel ist immer alles möglich.
Absolut. Sind vielleicht ein bisschen ähnlich wie die Colts aktuell, wo man sie einordnet, aber ich finde die Vikings deutlich besser. Weißt du, also sie kann ich besser einschätzen.
Sie haben das höhere Ceiling.
Genau, kann ich deutlich besser einschätzen als die Colts. Ja. Die sind nicht so eindimensional, die haben einen starken Running Back, die haben starke Receiver, die haben eine gute Defense. Mal gucken, was bei den Vikings noch so geht. Okay, kommen wir zum nächsten Spiel. Dolphins gegen die Jets. Und das Spiel haben die Miami Dolphins 24-17 gegen die New York Jets gewonnen.
Die Dolphins haben gewonnen.
Ey, zum dritten Mal in Folge.
Sie haben gegen die Jets gewonnen.
Zum dritten Mal in Folge gewonnen.
Und ja. Und Joe Flacco bei den Jets war gut. Das würde ich jetzt einfach mal so sagen. Aber es funktioniert bei den Dolphins trotzdem, finde ich, nicht viel. Und es liegt nicht an Tua. Tua könnte natürlich, also er geht ein bisschen zu wenig Risiko, was die Tiefe seiner Pässe angeht. Aber das kann ich noch irgendwo nachvollziehen. Aber so diese Offense, die läuft einfach nicht. So, also die machen keine Yards after Contact, die machen keine Yards, die irgendwie, es sind alles so Spotwürfe, die er die ganze Zeit bringt. Und das ist limitiert. Und das limitiert ist ziemlich doll. Und allein, dass dieses Spiel gegen die Jets bis ins vierte Quarter offen ist, das darf aus Miami-Sicht eigentlich schon nicht passieren. Und deswegen,
ja, und,
ja, Sieg.
Und vor allem die Offense hat in den letzten zwei Wochen drei Big Plays gehabt. Einmal für 52 Yards, 64 und 65. Aber wenn man das abzieht, dann haben sie ein Average von 4,5 Yards pro Play. Das ist das Schlechteste der Liga. Ich glaube dann, die Texans, ich bin gerade nicht präsent, wer die 4,7 ist das Schlechteste. Aber wenn man diese drei Big Plays der Dolphins abzieht, haben die Dolphins das Schlechteste, den schlechtesten Wert mit 4,5 Yards per Play. Und das ist mies. Das ist wirklich mies. Und ich meine, ja, sie haben gegen die Jets gewonnen, du hast es schon gesagt, aber diese Defense stoppt auch niemanden. Absolut nicht. Ja. Points allowed, schlechteste Team der Liga mit 31,8 pro Spiel. Yards per Game, schlechteste Team der Liga auf 32 mit 414,2 Yards pro Spiel. Ja. Was?
Vor dem Spiel habe ich gesagt, die Dolphins müssen mich überzeugen und sie überzeugen mich, wenn sie mehr als 30 Punkte machen. Und gegen die Jets ist das absolut möglich.
Ja. Absolut.
So, und
das war ein Spiel zu vergessen. Kommen wir zum nächsten. Die New Orleans Saints gegen die Philadelphia Eagles. Und ich bin richtig happy, dass ich hier auf die Eagles gesetzt habe.
Also schon ein bisschen happy. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, auf wen ich gesetzt habe.
Ich glaube, du hast auf die Saints gesetzt.
Aber
das war
ich
mein UI, mein eines von vielen.
Ja, aber ich glaube, ich habe auch, also spontan würde ich jetzt auch sagen,
ich habe keine Ahnung. Reicht die Redaktion nach. Reicht die Redaktion nach.
Ja, genau. Reicht die Redaktion nach. Das kriegen wir auf jeden Fall. Das kriegen wir nicht mehr irgendwie direkt nachrecherchiert. Gucken wir mal hier rein.
Wir haben Zeit. Du hast recht. Schau mal nach.
Ja, wir haben Zeit. Ich gucke einfach mal nach. Was ich für einen, das ist manchmal tatsächlich auch so, ich habe es ja auch als mein Üer gehabt.
Ja? Ah, nice. Ja. Ich hatte ja mehrere.
Und hatte Sieg Eagles. Und die Begründung war, ja, die Saints Defense ist krass, aber sie werden dieses Running Game nicht gestoppt kriegen. Und ich würde sagen, ich bin ein Experte, weil genau so war es.
Ja, absolut. Ich würde noch viel weiter gehen, weil wir haben uns gewünscht, dass die Eagles mehr laufen und das machen sie jetzt back-to-back jede Woche. Vier Spiele in Folge mit 175 plus Rushing Yards. Ja, das ist.
Du musst ja guck einfach mal, 50 Runs stehen 24 Passversuchen gegenüber und 13 Completions. 50 zu 24. Zwei Drittel wird hier gelaufen.
Das ist lächerlich. Das ist, und vor allem mit so vielen Spielern. Sie haben halt nicht den Jonathan Taylor oder den Derrick Henry, sondern nein, sie haben Sanders, der jetzt back ist und auch abgeliefert hat, 16 Carries für 94 Yards. Dann kommt ihr Quarterback, Hurts, mit 18 Carries für 69 Yards und 3 Touchdown-Läufen. Verrückt. Dann Howard mit 10 Läufen für 63 Yards und dann haben sie auch noch Scott mit 6 Läufen für 16 Yards. Also da laufen eine Menge Leute. Das heißt, selbst wenn mal einer ausfällt, gar kein Stress. Dann laufen halt andere. Richtig. Und das macht das so gefährlich. Und das gegen eine Top-3-Run-Defense.
Und das Ding ist halt auch, die laufen ja alle, haben ja alle einen anderen Laufstil. Das meinen wir auch mit Matchup beispielsweise. So ein Howard ist halt wirklich so ein North-South-Runner, der halt einfach mal, okay, gib ihm. Miles Sanders ist dann doch ein bisschen shiftier. Dann Jalen Hurts ist halt ein Dual-Threat-Quarterback. So ein Athlet.
Ja.
So, und Boston Scott ist eine kleine Kanonkugel.
Ja, also das ist ein richtig guter, das ist eine richtig gute Unit.
Ja. Und ja, die, und man muss halt sagen, wenn es ein Team gegen die Saints schafft, so viel zu scoren, dann haben die Saints halt einfach offensiv nicht die individuelle Klasse, dagegen zu scoren. Also sie werden solche High-Scoring-Games nicht gewinnen. So, dafür reicht die Qualität in der Offense einfach nicht. So, die müssen ihre Teams so bei 18, 20, maximal 24 Punkten halten, damit sie selber eine Chance haben. Aber sobald es über 30 geht, wird es für die Saints nichts.
Nein. Simeon war wieder nur stark im vierten Quarter, aber was bedeutet das, wenn du hoch zurückliegst?
Genau. No. Genau. So. Und auch mit, auch, ja, James Winston hat zumindest das Talent, jeden Wurf anzubringen. Von daher, da hast du immer eine Chance. Aber auch mit Taysom Hill hätten sie es.
Nein, nicht das gemacht. Natürlich nicht. Dazu waren zu viele Baustellen und vor allem auch in der Defense. Identität des Teams? Ja, nicht diese Woche. Nicht diese Woche. Ja, ja. Das war, und dann, ich lasse auch nicht sowas gelten wie, ja, Kamara fehlte und Armstead und Ramczyk. Ja, das schwächt die Offense, aber 40 Punkte haben die Defense zugelassen. Und jedes Team kämpft ja dieses Jahr mit Verletzung. Das gilt nicht mehr als Ausrede. Nenn mir ein Team, was nicht verletzungsgeplagt ist.
Das gibt es nicht, aber du musst halt immer sehen, es gibt auch keine dominante Defense mehr, die jedes Matchup einfach für sich gewinnen, abschließen kann. Das funktioniert, gibt es heutzutage einfach nicht mehr. Die Liga ist Offense-dominiert. Das zeigt es einfach. Du kannst eine richtig krasse Defense haben, aber es wird ein Matchup geben, das du halt nicht verteidigen kannst.
Ja.
So.
Das Running Game der Eagles läuft auf jeden Fall und sie haben sehr souverän 40-29 gewonnen. Ihre Playoff-Chancen laut ESPN liegen jetzt bei 40%. Wer hätte das gedacht? Und ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Spiel. Das nächste Spiel,
genau.
Jetzt ich muss kurz runterscrollen. Washington Football Team gegen die Carolina Panthers. Ja, und Ron Rivera hat sein Spiel in Carolina gewonnen, Cam Newton nicht, nämlich weil Washington mit 27-21 dieses Spiel in Carolina für sich entscheiden konnte.
Ey, Taylor Heinicke hatte das beste ESPN Quarterback Rating der Woche.
Das ist heftig, ne? Und
da wäre das, also das hätte ich vorher nicht predicted, auf keinen Fall. Obwohl ich Taylor Heinicke mag, aber einfach gerade mit dem Eindruck der letzten Wochen, nee, hätte ich nicht
gedacht. Aus zwei Gründen. Einmal wegen seiner Leistung und wegen der Leistung der Carolina Defense. Hätte ich das nicht gedacht.
Ne? Genau.
Das macht es ja so heftig. Und jetzt performt er so krass. Also Ron Rivera war nicht der Einzige, der zurück nach Carolina gekommen ist und gesagt hat, ey, ich habe hier noch Rechnung offen. Ja. Und die hatte Rivera vielleicht nicht so, aber Heinicke auf jeden Fall. Das war sein Tag.
Richtig. Und ich meine, ey, der wurde gut unterstützt. Gibson und McKissick haben dafür gesorgt, dass der Ball gelaufen werden kann. McLaurin hatte mal wieder ein 100-Yard-Game. Hey, das war schon. Überleg mal, die hätten eine zweite Option auf Receiver. Dann wäre das eine geile Offense. Auch mit Heinicke als Quarterback. Und bei den Panthers muss ich leider sagen, so sehr ich das Comeback von Newton feiere, die Kombi Cam Newton und Christian McCaffrey ist natürlich cool. Macht das Game aber auch sehr, sehr eindimensional mit dem, was du so bringen kannst und was mit dem, was man einfach bringt und wen du so anspielst. Daher, ja, sie konnten den Hype nicht so mitnehmen. Und ich hätte es ihnen gegönnt, dass sie den Hype mitnehmen können, aber es reicht dann vielleicht auch einfach nicht. Also du bist nicht variabel genug, sondern die Gegner können sich halt ohne Probleme auf dich einstellen.
Ja. Was mich bei diesem Spiel so schön geflasht hat, ist einfach die Mentalität in Washington. Hast du gesehen, wie emotional Heinicke in die Kamera gebrüllt hat, wenn der was Gutes gemacht hat? Das hat mich richtig mitgenommen. Ich war richtig berührt in dem Moment. Ich war richtig gehypt. Ich habe meinen Fernseher zurück. Ich habe zurückgeschrien.
Ich glaub.
Und wir brauchen nur den Game-Winning-Drive nehmen. Vierter Versuch, Scramble. Beinahe gesackt. Bringt den Ball an. Ja? Zack. Bei dem vierten Versuch, das Spiel wäre es gewesen. Hat alles gegeben. Scrambled raus, wird fast gesackt, rettet sich, bringt das Ding an. Das ist die Mentalität, die du brauchst. Und weißt du, wer auch abgeliefert hat? Gibson. Hat früh gefumbled. Wurde gebencht. Viele Spieler wären jetzt auf der Bank gewesen und gesagt, gebencht und hätten ein bisschen rumgeschmollt. Ja, er nicht. Er kam später zurück, hat die Chance genutzt und wurde dann trotzdem der Leading Rusher, obwohl McKissick gut gespielt hat und lief für 95 Yards bei 19 Carries. Und diese beiden Stories zeigen mir, dass Washington Bock hat, Spiele zu gewinnen. Die Defense, letzten drei Gegner unter 300 Total Yards gehalten. Und Sweat kommt.
Ohne ja, Chase Young.
Und Sweat, der kommt auch zurück. Der kommt ja zurück. Young nicht, aber Sweat schon, der ja extrem wichtig ist für diese Defense. Also, Washington, da scheint einiges richtig zu laufen. Und verdienter Sieg, würde ich sagen. Ja, schade, Cam Newton, ich hätte ihm Comeback-Win gegönnt. Aber kann ich alles haben im Leben. Sei ja kein Ponyhof.
Lebt damit.
Ja, so. Okay, nächstes Spiel. Die 49ers gegen die Jacksonville Jaguars. Und das haben die 49ers souverän gewonnen. Bills, so geht das, wenn man gegen die Jaguars spielt. Nämlich mit 30 zu 10.
Ja, hier muss ich sagen, Debo Samuel ist anscheinend auch der beste Running Back der 49ers. Ja. Aber Ayuk sah halt auch mal aus wie ein Number One Receiver. Deswegen war ich auf zweifacher Hinsicht mal positiv überrascht. Bei den Jaguars muss ich halt sagen, ja, sie haben einen guten Quarterback, sie haben einen guten Running Back. Sie haben auch, finde ich, noch Jonathan, also sie haben noch Josh Allen und meinetwegen auch noch Miles Jack. Ansonsten würde ich diesen Kader wahrscheinlich austauschen. Und wen ich auch austauschen würde, wäre den Offense-Play-Caller, weil gefühlt spielen die seit Wochen das Gleiche, was nicht funktioniert. Und Justin hat nix. Und das waren die 49ers halt echt gut. So, die Justin, die spielen immer was anderes, die haben immer andere Matchups, die sie forcieren, und mehr habe ich zu diesem Spiel nicht zu sagen.
Ja, du siehst halt genau das Gegenteilige. Ne? Du siehst die unkreativste Offense und die kreativste Offense. Und was ich krass fand, war die Time of Possession. Der Opening Drive der 49ers hat 13 Minuten und 5 Sekunden gedauert. Das ist der längste Drive der Season. Ja, und der längste seit 20 Jahren. Und den zweitlängsten Drive der Season hatten die 49ers letzte Woche mit 11 Minuten 3. Also sie wissen offensetechnisch, wie sie den Ball behalten dürfen. Und mit Samuel, das ist krass. Ich habe Debo Samuel bei Fantasy und dachte mir so, ja, der hat einen Ball für 15 Yards gefangen. Wieso hat er so viele Punkte gemacht? Und dann, okay. 8 Carries für 79 Yards und einen Touchdown. Ah, ist auch okay. Okay. Ich hätte nicht gedacht, dass ich den Number One Running Back in meinem Fantasy-Team habe. Und ich habe auch Mitchell, aber der war ja out für dieses Game. Und dass ich trotzdem den Number One Runner habe von diesem Team, ist schon ziemlich witzig. So, ne? Also das hat mich überrascht. Und die Jaguars, ey, ohne Robinson, diese Offense, der ist angeschlagen. Das ist auch die Frage. Schone ich den jetzt einfach? Nimm den raus. Was mache ich an dieser Stelle? Riskiere ich das? Ich brauche den nächstes Jahr. Und Urban Meyer, du hast vom OC gesprochen. Ich sage, Urban Meyer sitzt so krass auf dem OC. Ja. Die Arschbacken glühen. Ja? Also sorry. Wenig definitiv. Talent rechtfertigt keine schlechten Leistungen. Und rechtfertigt keine Disziplinlosigkeit. Bestes Beispiel, die Lions haben auch wenig Talent. Die Lions verlieren auch eine Menge Spiele. Aber die kämpfen.
Aber
die zeigen Herz.
Genau, die kämpfen. Das bis zum letzten
Moment. Und das liegt unter anderem an ihrem Headcoach, der die Leute auch antreibt.
Definitiv.
Und Urban Meyer, es sieht für mich aus wie ein weiteres gescheitertes Projekt, wo man versucht, einen erfolgreichen College-Coach in die NFL zu zwingen. Aber gut.
Würde ich bisher so unterschreiben, und ich glaube nicht, dass sich das so ändert. Ich würde sagen,
die Cincinnati Bengals haben 32 zu 13 gegen die Las Vegas Raiders gewonnen. Beide hatten eine Two-Game-Losing-Streak vor diesem Spiel, mussten dieses überwinden. Es ist ein richtungsweisendes Spiel gewesen, würde ich sagen. Also das Team, was dieses Spiel gewinnt, hat noch Chancen. Das andere, also es war ein verdammt wichtiges Spiel, und die Bengals haben es gewonnen. 32 zu 13.
Die Bengals haben es gewonnen. Ich muss aber sagen, also dass mir das Ergebnis ein bisschen
zu gefallen
ist. Ein bisschen zu deutlich. Also die Raiders haben an sich, also es war schon auf Augenhöhe, die Raiders haben es noch nicht gebacken gekriegt, den Ball in die Endzone zu kriegen. Darren Waller war krass, aber das war es dann halt auch. Und die Bengals, die haben jetzt Starspieler dann. Und so, wenn Chase mal einen schlechten Tag hat und Higgins abgemeldet ist, dann kommt halt Joe Mixon und liefert halt ein starkes Spiel ab. Von daher verdient er
sich für die Bengals. Weißt du, wer der eigentliche Starspieler war?
Aber
McPherson. 4 von 4 Field Goals, 53 plus Yarder. So sind die überhaupt erst in Führung gekommen, die Bengals, die ganze Zeit.
Na. Richtig, und das sagt halt auch schon einiges über die Effektivität der Offense aus, dass du den Kicker hier als Star hervorheben musst. Also ich wollte ja, dass die Bengals so einen richtigen Comeback-Sieg hinlegen und jetzt dann die Raiders sozusagen deutlich dominieren, und das Ergebnis sieht auch danach aus, aber ich bin nicht überzeugt. Also dieser Sieg hat nicht dazu geführt, dass ich jetzt sage, die Bengals sind deutlich stärker als vorher bei Week.
Ja. Und Das hat nichts mit den Raiders zu tun. Nicht, weil die jetzt irgendwie gut performt haben, war
Genau.
das Spiel eng. Also nicht ergebnistechnisch, aber von den Leistungen. Nein, die Raiders waren auch einfach nicht gut. Und inzwischen würde ich sagen, History repeats, aber jetzt steht dahinter,
Das sagst
ja,
du seit 3 Wochen.
Fragezeichen. Ja,
Das
genau. Das war meine rhetorische
dieser Satz,
Brücke. Und jetzt wollte ich sagen, und jetzt sage ich es mit einem überzeugten Ausrufezeichen, Torben. Kein Fragezeichen mehr dahinter. Ein überzeugtes Ausrufezeichen. Offense konservativ, Defense strugglete zum Ende hin, Carr performt nicht. Ich lese immer öfter so Quark wie Mariota austesten, was ich persönlich nicht für smart halte, aber ist auch egal. Aber man liest es immer öfter. Also es ist ein Thema zumindest. Und ja, Jacobs 9 Carries für 37 Yards, Leading Rusher mit 9 Attempts. Ja, vielleicht auch mal mehr
Nee.
laufen, weiß ich nicht. Und Leading Rusher Waller. Und ich hatte das Gefühl, die Raiders Offense ist besonders vielschichtig, ja, dieses Jahr. Viele Waffen, so sah es anfangs aus. Und jetzt sind wir wieder an dem Punkt, ja,
Jetzt
jetzt
gerade
sind wir
nicht
wieder an
mehr.
dem Punkt, so wie wir es gewohnt sind. Waller, 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 7 Catches, 116 Yards. So. Weiß ich nicht. Schade, schade. Okay, nächstes Spiel. Dallas Cowboys gegen die Kansas City Chiefs.
Wer hätte gedacht, dass dieses Spiel 9 zu 19 ausgeht und dass dieses Spiel ein Defense-Game wird und dass ein Defense-Game von den Kansas City Chiefs gewonnen hat?
Absolut niemand.
Also, ich habe mir aber Statistiken angeguckt und die letzten 4 Spiele waren die Chiefs, seitdem Melvin Ingram ist wieder da und Chris Jones spielt wieder Defense Tackle statt Defense End. Seitdem stellen sie in den letzten 4 Spielen die sechstbeste Defense der Liga, die Chiefs. Und Sörensen, also der Safety, bekommt halt nur noch nicht mehr 100% der Snaps, sondern nur noch 30. Also der kommt nur noch so in Sub-Packages drauf. Und Thornhill ist jetzt der Safety neben Matthew. Also sie haben auch ein bisschen was umgestellt. Aber seitdem ist die Chiefs Defense besser. Und sie ist auch besser, als sie zu Super Bowl-Zeiten der Chiefs war. Also das muss man sagen, die haben sich entwickelt. Und die Offense der Chiefs ist noch nicht so krass, wie sie früher mal war. Also natürlich haben sie einen Matchup-Albtraum mit Tyreek Hill, der 110 Scrimmage Yards gemacht hat. Aber an Mahomes sieht man so, ja, der fummelt hier mal, wirft da mal eine Interception. Ja, das war alles nicht so top. Aber gegen diese Cowboys hat es gereicht. Sie haben Dak Prescott ordentlich unter Druck gesetzt. Sie haben Elliott richtig ineffektiv laufen lassen. Natürlich hat hier auch wieder viel gepasst. Tyron Smith verletzt. CeeDee Lamb irgendwann raus, Amari Cooper nicht gespielt. Dieses Spiel mit voller Kapelle, dann sieht es für die Cowboys auch anders aus und dann wird es auch für Prescott einfacher. Aber das Spiel wurde jetzt so gespielt, wie es gespielt wurde und die Chiefs haben gewonnen. Und das finde ich, auch wenn ich es nicht getippt habe, Chapeau.
Ja, absolut. Also die Stats von dieser Defense, wenn man die sich anschaut, sind geisteskrank. Und wirklich die Chiefs gewinnen dank ihrer Defense mit schlechter Mahomes-Leitung.
Sag ich
Also,
nicht,
das liest sich, du hast es gesagt eben gerade, ich lese es hier nochmal und es liest sich falsch. Es
Liest
liest
sich
sich
falsch.
einfach falsch. Naja, okay. Aber zeigt, in dieser Liga ist alles möglich. Ja, und ich glaube, wenn wir, ey, wirklich, Tom, ne, nach einer Woche später und unser Power-Ranking. Wäre wieder
Ja.
komplett anders. Es ist wild. Es ist wild. Aber für uns als Zuschauer ist es doch geil. Muss man auch einfach mal so sagen. Ist doch nice.
Ja, das Schöne ist, dass du halt wirklich jedes Spiel gucken kannst und nicht weißt, wie es
Ja,
ausgeht.
mega. Okay, nächstes Spiel. Die Arizona Cardinals gegen die Seattle Seahawks. Und das haben die Arizona Cardinals 23 zu 13 gewonnen. Ja.
Hier muss ich sagen, ganz ehrlich, hier muss ich sagen, die Seahawks brauchen ein Rebuild. Also ich weiß, wir werden von ein paar Seahawks-Fans gehört, aber Leute, tradet einfach Russell Wilson, weil das passt nicht. Und tradet am besten Lockett und Metcalf auch. Und meinetwegen Bobby Wagner. Aber sorry, ihr könnt nicht gegen die Cardinals ohne Murray und ohne Hopkins verlieren. Ja, Ertz war stark, Green war stark, Moore war stark, McCoy war solide. Aber das geht so nicht. So, also ihr seid die Seattle Seahawks, ihr habt einen ganz anderen Anspruch. Ihr seid jetzt gerade in der Kaderplanung echt in der Sackgasse und nee, das gefällt mir schon
Du
seit Wochen
sagst,
nicht.
McCoy war solide. 35 angebrachte Pässe bei 44 Würfen für 328 Yards und 2 Touchdowns, 0 Interceptions. Ich finde, das sind krasse Stats, die erwarte ich von einem Aaron Rodgers oder einem Patrick Mahomes oder weiß ich nicht. Ich fand das krasse Werte.
In der Air Raid, ja, aber du musst ja gucken, das ist hier eine Air Raid
Ja,
Offense.
trotzdem. Also, ja, aber trotzdem.
Also der, da kriegst du viele First Reads und so weiter. Du musst ja, wie viele Air Yards sind dabei?
Du hast aber trotzdem, ja, aber wie viele Yards hatte Colt McCoy letzte Woche? Also, ne?
So. Ja, genau, da war, da hat er gegen eine richtige so. Defense gespielt. Aber in dieser, in der Offense, die die Cardinals spielen, ist es leichter, Yards zu produzieren und gute Passquoten zu produzieren, weil du immer den, weil du immer einfache Reads hast und wenig Air Yards und wenig Risiko hast. Ja,
trotzdem. Musst du erst so viel besser anbringen.
Ja, trotzdem ist es eine Leistung, keine Frage.
Gutes Spiel so. Von Colt McCoy gewesen. Und weißt du, von wem es auch ein gutes Spiel war? Zach Ertz. Und liebe Los Angeles Rams, so funktioniert eine Mid-Season-Verpflichtung. Zach Ertz funktioniert mal richtig. Leading Receiver, 8 Catches für 88 Yards und 2 Touchdowns und Cover nicht üblicherweise. Safeties, die Titans, Jamal Adams. Okay, ja, und du hast völlig recht mit den Seahawks. Diese Offense ist broke. Broken. Broke vielleicht auch, aber broken. Ja. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Egal. Also das haben die Cardinals gewonnen und sie haben gezeigt, wie man Spiele gewinnt. Trotz Verletzung.
Genau, das ist halt, das muss man halt auch immer wieder sagen. Die schaffen es. Ja, sie haben letzte Woche nicht gut gespielt, aber sie gewinnen ihre Spiele. So, also sie schaffen es, dass sie halt irgendwie on track bleiben. Von daher ist das ist auch eine Leistung. Das
macht ein Team aus, von dem du erwartest, dass sie in den Super Bowl kommen können. Genau das.
Genau.
Kommen wir zum nächsten Spiel. Pittsburgh Steelers gegen die Los Angeles Chargers. Und wer sich von dem Spiel nicht unterhalten gefühlt hat, ja, dann weiß ich auch nicht. 41-37 haben das die Los Angeles Chargers gewonnen. Was für ein unglaubliches Spiel. So, wirklich.
Ja,
also,
krass.
Ich hatte mehrere Nervenzusammenbrüche in diesem Spiel. Es stimmt nicht. Eigentlich nur im vierten Quarter. Eigentlich nur im vierten.
Aber man muss halt echt mal sagen, so Justin Herbert ist a man. So, ne? Also, sorry. Also, ich werde hier zum Fanboy, wenn ich mir angucke, wie der Typ spielt.
Ja, ja, also, so geht ein Bounceback. Du hast mal ein bisschen schlechter gespielt. Ja, gut, dann schmeiße ich halt für 30 Pässe bei 41 Versuchen, 382 Yards, 3 Touchdowns, 1 Interception und bin auch noch der Rushing Leader des Teams mit 9 Carries für 90 Yards.
Gegen die Steelers Defense. Das schaffen, also die Steelers Defense ist für mich immer so ein Grund, ja okay, das wird kein krass. Dann beim Fantasy nehme ich Spieler runter, wenn sie gegen die Steelers spielen.
Ja, jetzt.
Weil die Steelers es immer wieder schaffen, einen vernünftigen Gameplan so zu generieren, dass ein Quarterback echt scheiße aussehen
und
kann.
Und das schaffen sie normalerweise auch, wenn große Namen fehlen. Und ja, in dem Fall haben TJ Watt, Minka Fitzpatrick und Joe Hayden gefehlt. Aber normalerweise ist gerade die Steeler-Defense und vor allem Mike Tomlin dafür bekannt, trotzdem einen nicen Gameplan aus dem Hut zu zaubern.
Genau.
Der die Offense trotzdem ausbremst. Und das war hier nicht der Fall.
Der Offense-Gameplan hat ja funktioniert. Ja. Sie konnten zwar nicht laufen gegen die Chargers, was ein Wunder ist, aber vielleicht haben die Chargers das auch ganz gut.
55 also Rushing
die Chargers ganz
55
gut.
Gegen die Chargers, die mit Abstand auf Platz 32 gerankt waren.
Ja, vor allem nur 3,1 pro Run, also das ist schon echt wenig. Aber dafür hatten natürlich Johnson und Claypool beide über 100-Yard-Games. Also der... Die haben dann halt auch festgestellt, ja okay, wir können nicht laufen, aber wir können ganz gut passen, also lassen wir, dann behalten wir das bei.
Ja, und ey, so schlecht wie wir über Roethlisberger auch gesprochen haben in diesem Podcast, dieses Spiel sah gut aus. 273 Yards, 3 Touchdowns,
ja, gegen Interceptions.
Die Chargers Secondary ist nicht so mies und die Starter waren wieder da. Sette Samuel war wieder da, Davis war wieder da, Adderley war auf Safety wieder da, James, ey, Pass-Defense sind die Chargers top 5 oder sowas. Ne? Also die Run-Defense ist
nicht
das
mehr.
Problem.
Nicht
jetzt,
mehr.
Jetzt nicht mehr vielleicht, ja.
Und man muss ja gucken, wenn du die ganze Zeit in der Run-Defense ins Gesicht kriegst, dann guckst du halt vielleicht auch eher den Schritt, da gehst du da hin und sagst, und hast dadurch ein schlechtes
Position. Man kann einfach mal sagen, Big Ben hat schon ganz gut gespielt in seinem hohen Alter.
Ja, der hat auch gut gespielt, keine Frage, aber ich will ihn jetzt noch nicht überschwänglich loben, weil noch hat er nur gegen die Chargers gut gespielt. Macht er das gegen ein Team mit einer richtigen Defense, mit einer vollständigen Defense, dann zücke ich meinen Hut.
Das Ding ist, normalerweise erwartet man von Big Ben halt einfach nicht so viel. Normalerweise sagt man, mach einfach keine Fehler und wir laufen. Und deswegen, auch wenn das gegen eine moderate Defense war, krass, dass er trotz schlechtem Running Game, in Anführungsstrichen schlecht, hier trotzdem so performt hat. Aber im Endeffekt muss man auch sagen, die Chargers haben es halt selber verkackt. Ja, unglaublich viele Strafen, vor allem von Joey Bosa. Ja, also wenn der nicht diesen Game-Winning-Sack gemacht hätte am Ende im letzten Drive, ne, wäre ich echt sauer gewesen. Das waren richtig viele unnötige Strafen. Ja. Und das vierte Quarter, ich meine, stand 27-10 nach Ende des dritten Quarters. Und im vierten, also ich meine, das war echt krass.
Das
Da
war
stand
fast ein
einfach
Comeback.
27-14 für Pittsburgh. Ja, es war, und unter anderem Blocked Punt, Interception und ein vierter Versuch ausgespielt von den Chargers in der eigenen Hälfte und es hat nicht geklappt. Also das Spiel war wild. Da lohnt es sich wirklich, die Highlights sich anzuschauen. Und erwähnen muss man nochmal, wir haben über Taylor gesprochen, Austin Ekeler hat auch krass performt. Erster Chargers-Spieler in der History, in der Geschichte der Chargers mit zwei Receiving-Touchdowns und zwei Rushing-Touchdowns. Und in diesem Team hat mal LaDainian Tomlinson gespielt. Das ist schon nice. Das ist schon nice, wenn du
Ist schon eine
trotz
nice
diesen Running
Statistik.
Backs in irgendwas die beste Statistik des Teams zu haben aller Zeiten. Das ist schon ganz nice. Okay, kommen wir zum Montagsspiel. Die New York Giants gegen die Tampa Bay Buccaneers. 30 zu 10 für die Buccaneers. Und das Giants-Problem haben wir ja schon ein bisschen thematisiert mit der Kündigung von Jason Jarrett. Also, uff.
Definitiv. Wir haben ja auch in dem letzten Podcast, es war eins deiner
Genau,
Ureier, glaube ich, tatsächlich.
ich habe die
Und
These
war
aufgestellt,
mutig,
die
war
Giants
mutig.
kommen sehr selbstbewusst aus der Bye Week, dank ihrer sehr guten Defense aus den vergangenen Wochen. Und sie kommen vor allem erholt aus der Bye Week. Ja, gut.
Ja, erholt ist Rob Gronkowski.
Oh,
Und
gute Überleitung der Herr.
kein Problem. Aber der Rest, also sagen wir es so, die Bucks konnten nicht laufen und die Bucks haben echt ein Problem im Running Game gerade, finde ich. Also es ist auffällig, dass sie den Ball nicht gut bewegen per Run Game, aber 318 Receiving Yards mit und man merkt, dass Gronk tatsächlich immer noch das Spiel verändert.
Absolut.
Ist er auf dem Feld, ist die Bucks Offense nochmal eine Ecke gefährlicher und die Defense der Bucks ist krass. Von daher, die haben gezeigt, so kommen wir nach einer Niederlage wieder. Ja, wir haben jetzt mal zweimal gewonnen, aber jetzt kommen wir jetzt auch langsam, machen wir uns mal langsam warm. Also jetzt draußen wird es kalt, wir machen uns warm, weil bald stehen Playoffs an. Und das sagen sich die Tampa Bay Buccaneers gerade. Und jetzt machen wir keine fieser Matenten mehr und hören auf, irgendeinen Quatsch zu machen und gegen irgendwelche Teams zu verlieren, sondern wir gewinnen jetzt Spiele und das haben wir jetzt den Giants gezeigt.
Ja, ich habe ja ein bisschen bemängelt, dass die Leidenschaft bei den Tampa Bay Buccaneers fehlt. Das ist so ein bisschen, ja, die darüber kam, die Leistung. Und Bruce Arians hat das scheinbar genauso gesehen, weil der hat seinem Team auch eine Ansage gemacht. Ey, mehr Passion, ja, mehr Leidenschaft bitte. Und das war definitiv der Fall. Defense hat besser getackelt, wichtige Stops bei Third Downs. Die Secondary hat funktioniert. Ich meine, ja, gegen Jones und so weiter, aber trotzdem 167 Yards für Jones Passing. Ja, da würde ich sagen, Secondary hat funktioniert. Und was ich krass finde, ist, wie viel Anspielstation einfach Brady hat. Ich meine, das wussten wir auch vorher, aber in diesem Spiel wurde es nochmal bestätigt. Ja, vier Spieler mit sechs Catches, Evans 6 für 73 Yards und Touchdown, Godwin mit 6 für 65 Yards und ein Touchdown, Fournette mit sechs Catches für 39 Yards und Gronkowski mit sechs Catches für 71 Yards. Aber da kann sich Brady auf jeden Fall nicht über Waffen
Heftig.
beschweren. Fallen mir mal ein paar andere Teams ein, wo man Lawrence wäre ja, was Lawrence geben würde für dieses Waffenarsenal, ne? Das würde mich ja mal interessieren.
Ja, das kann ich auch
Alles.
nicht
Er
sagen.
würde alles dafür geben.
Ja.
Ja, das war die Woche. In der Bye Week waren die Denver Broncos und die Los Angeles Rams. Spannende Woche, wie jede Woche und absolut unpredictable und. Ich würde sagen, jetzt kommt Toms Einsatz.
Ah, ich wollte noch eine witzige News
Hau
erzählen.
raus.
Im Moment würden vier Picks der Top 7 nach New York gehen. So, das wollte ich nur noch erwähnen. Jetzt kommt Werbung. American-Footballshop.de gibt euch auch in der Black Week immer noch mit Quark 10, 10% und holt euch Rabatte. Die haben heute in den Stories auch Green Bay Packers Socken, weil es bald neue gibt. Deswegen Quark 10, ihr kriegt 10% bei American-Footballshop.de. Viel Spaß, holt euch alle Rabatte, die ihr kriegen könnt. In diesem Sinne, Werbung Ende.
Bist du wieder da? Tom? Ah ja, da ist er wieder. Da ist er wieder. Ah,
Ja,
er ist aus seinem
hallo.
Werberaum wieder rüber gesprintet. Da ist er wieder. Live. Tom, atme erstmal durch. Atme erstmal durch. Überleg
Ja,
kurz
es
und
war
sag mir,
klar,
was wir als
stimmt.
nächstes machen wollen. Welche Kategorie du haben möchtest.
Ich würde die Quarks
Okay.
rausnehmen. Ja.
Dann würde ich sagen, nennen wir doch mal den Offense Football Quarks Down. Da waren wir uns einig. Ja, da waren wir uns
Ja.
wirklich einig und.
Trommelwirbel.
Und da führt ja auch kein Weg drum herum. Also Jonathan Taylor. 32 Attempts,
Ja.
185 Rushing Yards, 5,8 Average, 4 Touchdowns. Ja, nicht ein, nicht zwei, nicht drei, sondern 4 Rushing Touchdowns.
Vier.
147 Yards After Contact, 7 Broken Tackles, 6 Läufe mit 10 plus Yards. Dazu kommen noch 3 Catches für 19 Yards und ein Touchdown. 43,8% seiner Carries von 32, wohlgemerkt, waren First Downs oder Touchdowns. Ja, Grüße an Prof. Grüße an Prof. Football Focus. Ich bin euch dankbar, dass ihr so eine Stats raussucht. Ha, das habe nicht ich gezählt. Ja, aber wie krass ist das denn bitte? 43,8% seiner Carries von über 30 Carries für First Downs oder Touchdowns. Was geht? Also absolut verdient, Jonathan Taylor, Offense Football Quarkstar of the Week. Zum zweiten Mal, vorletzte Woche war es auch schon. Und auch absolut
krass. Verdient. Und das zeigt seine
Definitiv.
Form.
Definitiv. Okay, ja. Defense Quarkstar, da waren wir uns nicht ganz einig, das müssen wir wieder zur Abstimmung geben, würde ich sagen. Aber nenn erstmal du deinen Kandidaten.
Also ich bin für Kyle Vannoy. 8 Tackles, 2 Sacks, 2 Tackle for Loss, eine Pass Deflection, eine Interception und die zum Pick 6 getragen. Außerdem hat deine ganze Defense keine Punkte zugelassen. Also, wie möchtest du besser Edge Rush spielen, als Kyle Vannoy es gemacht hat?
Ja. Ich habe einen anderen Spieler, was nicht heißt, dass ich nicht finden würde, dass Kyle Vannoy das absolut verdient hat. Aber ich habe einen anderen Spieler und zwar einen Cornerback, weil Darius Slay hat so gut performt, dass ich auch dort sagen würde, besser kannst du diese Position nicht spielen. 94 Coverage Grade laut Pro Football Focus, das ist der höchste Wert seiner Karriere. Er hat nur einen Catch zugelassen für 9 Yards, ein Pass Breakup und ein Pick 6. Und genau davon reden wir, wenn wir sagen, ja, ein Cornerback fällt halt nicht so auf durch seine Stats. Weil so produziert, also permanent gut zu covern und nicht angeworfen zu werden, ist keine Stat. Das ist null Targets. So, das wirkt nicht spektakulär, aber es ist verdammt krass. Weil, wenn du als Cornerback scheiße spielst und den ganzen Tag rausgepickt wirst, das ist die Höchststrafe. Und wenn du dann ein Cornerback bist, der nicht ein, also der ganz, ganz selten angeworfen wird und wenn er angeworfen wird, nur einen einzigen Catch zulässt, das ist verdammt heftig. Dann aber auch noch trotzdem für das nötige Spektakel sorgt, indem er den Pick 6 fängt. Ja, weiß ich nicht. Dann ist das auch eine wirklich erstklassige Leistung und aber beide Spieler hätten das absolut verdient. Ich halte hier die Stange hoch.
Richtig, ich würde sagen.
Defensive Backs.
Ja, ich würde sagen, das geht morgen in die Story. Von daher, ihr dürft entscheiden. Das ist ein Partizipations-Podcast. Ihr dürft entscheiden, wer ihr gewinnt. Kyle Vannoy oder Darius Slay.
Ist ja auch eine interessante Frage allgemein. So, was ist der wichtigste Spieler der Defense? Der Number One Corner oder der Edge Rusher? Die Frage hatten wir auch schon mal im Draft. Da kommen wir bestimmt auch wieder drauf nächstes Jahr. Da kommen wir auch wieder drauf zurück.
Definitiv.
Das ist die Frage in der Defense. Ja. Okay, das sind unsere Football-Quarkstars der Woche. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir zu den Overreactions, oder? Overreactions.
Richtig.
Tom, fang an.
Die Tennessee Titans sind kein...
Oh, direkt. Ich glaube, ihr Rekord reicht, dass sie auf jeden Fall in die Playoffs kommen. So, also so viel schon mal dazu. Egal, was sie jetzt noch irgendwie fabrizieren. Und die werden auch noch ein paar Spiele gewinnen.
Mit 8 Siegen kommst
du in die Playoffs. Deswegen sage ich jetzt, sie werden schon noch ein paar Spiele gewinnen. Und sie haben schon mal gut vorgelegt. So, ne? Die Defense wird wieder upsteppen. Aber genau das haben wir letzte Woche gesagt. Sie können sich nicht nur darauf verlassen, dass die Defense permanent Lights Out spielt. Die Offense muss schon auch ihren Beitrag leisten. Und das war nicht der Fall. Ja. Aber es wird Spiele geben, wo die Defense wieder gut performt und die Offense zumindest keine Fehler macht. Da bin ich guter Dinge, dass es so eine Spiele geben wird. Und deswegen, die Titans kommen in die Playoffs. Aber so wie das aktuell ausschaut, kommen sie nicht sehr weit. Das kann man so sagen. Aber deswegen heißt das hier auch Overreactions. Und völlig legitime Overreaction, auf jeden Fall. Russell Wilson spielt zu 100% nächstes Jahr nicht in Seattle.
Hoffe ich für ihn. Ich möchte Russell Wilson gerne bei einem anderen Team sehen, Legacy hin oder her. Ich würde gerne sehen, wie der unter einem anderen Headcoach spielt und wie er da abliefert. Ja. Ich hoffe, dass er bei den Broncos
spielt. Das wäre mega. Also, so. Aus Chargers-Perspektive nicht, in der Division Russell Wilson haben. Aber also für Russell Wilson wäre das, glaube ich, ein mega Spot. Und das, was Broncos-Fans auch mal brauchen. Endlich mal einen splashy QB. Endlich mal was riskieren auf der Position. Genau. Ja, nicht so Medicore-QBs die ganze Zeit. So, und ich glaube bei Russell Wilson halt nicht, dass es nur der Finger ist. Es ist nicht die Fingerverletzung. Er bekommt extrem wenig Würfe. was schon verdächtig ist. Die ganze.
Und seit Jahren wird er ja nicht so eingesetzt, wie wir denken, ja, so
Ja,
könnte man einen Russell
und
Wilson
die ganze
einsetzen.
Haltung und die ganze Körpersprache, das alles spricht dafür. Und wenn man dann bedenkt, dass es ja schon vor der Season ein Thema war, ja, wenn man das alles zusammen addiert, ist das gar nicht so abwegig, dass wir Russell Wilson nächstes Jahr nicht mehr in Seattle sehen. Okay, deine
Ja,
zweite
definitiv.
Honorable.
Das Running Game erlebt eine Renaissance. Running Backs werden trotzdem nicht besser bezahlt.
Ja. Weil du siehst halt auch, ja, du siehst diese zwei, drei Elite-Backs, die alleine Spiele entscheiden können. Aber was du auch siehst, wenn mal einer ausfällt, kann auch ein Backup oft performen. Und ich würde mein Geld immer eher in den Offensive Lineman investieren, damit der Running Back sehr gut läuft, bis sehr gut, anstatt diesen einen Running Back zu haben, der sehr, sehr gut läuft, bis zu perfekt. Man sieht in Tennessee, was passiert, wenn dann dieser eine Spieler sich verletzt. Da sieht man es doch gerade. So. Also, ich würde nie auf. Es ist so eine verletzungsanfällige Position, also es bleibt dabei. Und auch Todd Gurley hat ein krasses Jahr und dann kam die Verletzung und so weiter. Ne? Also, ich glaube, Running Backs, das war's, Leute. Was schade ist, weil ich die Position an sich feiere und die
Position ist ja
großen
auch
Zeiten
cool.
der Über-Running Backs und dass die Starspieler waren und so weiter, das ist leider vorbei. Die endete mit Adrian Peterson ein Stück weit.
Sie
Der
sind,
spielt zwar noch, aber ich meine, mit
sie
seiner
können auch
glorreichen
immer,
Zeit endete das so ein Stück weit.
sie können auch immer noch Starspieler sein, aber ich sage einfach, dass Teams nicht, also noch weniger Geld da rein investieren
Ja.
werden.
Absolut, absolut. Okay, zweite Overreaction. Thor, weißt du was? Das habe ich noch nicht oft erwähnt. Ne? Ich glaube, ich habe es noch nicht so oft gesagt. Ich glaube, ich habe es noch nie gesagt. Aber History repeats für die Las Vegas Raiders. Und zwar gehen die Raiders 0-6 in den letzten Spielen. Gegner sind Cowboys, Washington Chiefs, Browns, Broncos und Colts. Ich sage, sie gehen 0-6. Wenn sie ein Spiel gewinnen, vielleicht gegen Denver. Aber sie gehen 0-6 in den letzten Spielen.
Es ist nicht so unwahrscheinlich und das macht mich eigentlich ein bisschen traurig. Aber es ist nicht so unwahrscheinlich. Ich hoffe aber, dass es nicht stimmt.
Ja, ich auch. Aber vor allem, ich hoffe es für Derek Carr.
So. Genau, das ist so
Ich
der Punkt.
wünsche Derek Carr, dass er die Kurve kriegt, dass er seine Vertragsverlängerung kriegt, dass er nicht irgendwann völlig random für Marcus Mariota gebencht wird. Das nicht heißt, dass ich das nicht Mariota gönnen würde, aber ich wünsche es mir nicht für Derek Carr, weil ich halte Derek Carr unter anderen Bedingungen für einen sehr guten Quarterback,
Genau.
um den man sehr gut eine Franchise drumherum aufbauen kann. Von daher würde ich es mir auch
Ja,
nicht wünschen, aber ich halte es leider für
definitiv.
möglich. Okay, deine dritte.
Bei den Vikings hat es Klick gemacht.
Das Ding ist, bei den Vikings hat es ja schon die ganze Zeit irgendwie Klick gemacht. Sie haben es noch nicht gefinisht. So.
Ja, das ist ja das Klickmachen. Das ist der Klick.
Nee, ist okay. Ja, okay. So gesehen,
Sie haben gelernt, wie man Spiele zu Ende
so
bringt.
gesehen, ja. Ich wollte nur sagen, es war nicht dieser eine Moment, wo das Team deutlich besser wurde. Das Team war schon die ganze Zeit gut, aber okay, das Klick ist sozusagen die Kompetenz, die erworben wurde in den letzten 2 Wochen, dass man Spiele auch gewinnen darf und kann. Ja,
Genau.
dann gebe ich dir recht, dann hat es auf jeden Fall. Dann hat es richtig laut Klick gemacht. Es hat praktisch Boom gemacht in Minnesota. Okay, meine dritte. Die 49ers landen auf Platz 2 in der NFC West.
Wie ist da der aktuelle Stand?
Naja, Cardinals, Rams, 49ers, Seahawks. Ich habe es jetzt ehrlich gesagt nicht
Nee,
nachgeguckt, aber alles andere
landen
würde mich
nicht.
gerade verwundern.
Ja, ist ja auch
Naja.
richtig. Nein, landen nicht auf Platz 2. Die Rams landen auf Platz 2.
Bin mir da nicht ganz so sicher, tatsächlich. Es geht noch gegen die Vikings, Seahawks, Bengals, Falcons, Titans und Texans. Da sind viele Spiele dabei, die man gewinnen kann. Da sind auch ein paar dabei, wo ich sage, die verliert man. Aber die Rams haben mich sehr enttäuscht in den letzten Wochen.
Ja, aber sie hatten jetzt eine Bye Week.
Ja,
Da will ich einfach jetzt mal positiv raus, dass die OBJ richtig mit einbinden und jetzt geht's
Okay,
ab.
also du meinst, sie kommen genauso selbstbewusst und erholt aus der Bye Week wie die New York Giants?
Genau,
Sehr
so
gut.
ungefähr so. Ungefähr auf dem Level.
Sehr schön. Okay, ey, das waren unsere 3 Overreactions und ich würde sagen, wir kommen zu unserer letzten Kategorie, Starts und Sits. Möchtest du anfangen? Du
Ich
fängst
muss
an.
mich, ja, ich muss mich tatsächlich ja bei einem mal entschuldigen. Ich habe nämlich mal gesagt, dass man Brandon Cooks sitten sollte und dann hat er irgendwie einen richtig gutes Game gehabt. Deswegen sage ich dieses Mal Brandon Cooks, lass ihn starten. Er spielt gegen die Jets, auch wenn er für die Texans spielt, aber Tyrod Taylor ist wieder da. Brandon Cooks wird gegen die Jets ein geiles Spiel haben.
Ich bleib dabei, diese Defense stoppt niemanden. Und es mangelt Taylor an anderen Optionen. Das heißt, selbst wenn Cooks nicht gut spielt, dann geht das hier über Volumen. Er wurde halt 27 Mal angeworfen und wenn er ein Kackspiel hat, fängt er nur 10 Bälle, aber die 10 reichen, um trotzdem für Fantasy zu funktionieren. Weißt du, von daher finde ich den Start ganz nice. Ja, ich hab hier zwei Spieler stehen, tatsächlich, und ich konnte mich nicht so ganz entscheiden. Ich habe Antonio Gibson, den hast du auch schon mal, in Kombination mit McKissick. Ich sage hier Antonio Gibson. Ja. Die Seahawks sind definitiv in einer Krise. Ja, da läuft gerade nichts rund und vor allem auch nicht in der Defense. Gibson hat mich persönlich überzeugt. Fumble, gebencht werden, zurückkommen und abliefern. Zeigt, was er für ein Typ ist. Und
aber noch kein 100-Yard-Game, glaube ich.
Das ist so ein bisschen mein Struggle, deswegen Antonio Gibson. Vor allem, weil McKissick auch gut gespielt hat. Also da wird weiterhin ein Split sein. Und deswegen, ich wollte nur erwähnen, habe ich mich nochmal kurzfristig umentschieden und ich gehe ab mit Brandon Ayuk. Brandon, den finde ich auch besser.
Hat er sich mittlerweile verdient.
Ja, das war den, von dem habe ich nämlich richtig geschwärmt vor der Season und ich dachte mir schon, aber Jimmy G hat ja permanent gesagt, ey, der kommt noch, seine Zeit kommt, die kommt noch in dieser Season und sie ist da. War der Number One Receiver in dem letzten Game. Gut, Debo Samuel hat gesagt, das ist okay, ich laufe halt. Also dann macht du halt das mal diese Woche. Gut. Und vielleicht läuft es ja im nächsten Spiel, dass sie beide wieder Bälle fangen. Weil gegen die Vikings kann man auch Bälle werfen. Kann denn man Bälle fangen? Adams und, ja gut, Adams kann man jetzt sagen, ist auch einer der besten Receiver überhaupt. Stimmt. Aber Valdez, Scantling, nicht unbedingt. Und die beiden hatten zusammen 238 Yards für nur 3 Touchdowns gegen die Minnesota Vikings. Da ist doch auch was drin für Ayuk. Selbst wenn Samuel wieder auf die Idee kommt, Bälle zu fangen. Beziehungsweise Jimmy G auf die Idee kommt, ihn anzuwerfen. Trotz des Splits denke ich, dass Ayuk eine Menge Yards machen wird und gegebenenfalls auch einen Touchdown fängt und auf jeden Fall ins Fantasy-Lineup gehört als solider Receiver Nummer 2. Oder als Flex-Option. Ja. Okay, wen lässt du auf der Bank?
Jalen Waddle. Jalen Waddle gefällt mir eigentlich richtig gut, aber die spielen gegen die Panthers und die Panthers lassen in den letzten 3 Spielen 135 Yards per Game Passing zu. Und deswegen, und da ich Tua nicht vertraue, dem Pass Rush der Panthers aber vertraue, glaube ich nicht, dass Jalen Waddle ein krasses Spiel haben wird.
Okay, ja, gefällt mir. Kann ich absolut nachvollziehen. Mein Sit ist, und es tut mir leid, und auch auf die Gefahr hin, dass wir hier so ein paar Zuhörer verlieren, die Seahawks-Fans sind, aber ich muss leider nochmal den Seattle-Spieler nehmen und ich gehe weiterhin mit Russell Wilson. So, Russell Wilson zu benchen klingt prinzipiell immer nach einer dummen Idee und man hat immer das Gefühl, naja, diese Woche performt er wieder, aber es ist das bereits angesprochen und ich will das hier gar nicht noch. Wir haben es alles schon gesagt, aber Verletzung, und ich bin mir nicht mal sicher, ob das der Hauptgrund ist, und die fehlende Körperhaltung, die fehlende Motivation, und ich glaube, er ist im Kopf schon durch mit Seattle, wir werden nicht mehr so viel von Russell Wilson sehen. Aber Russell Wilson ist auch ein Typ, das kann sein, dass ich mich nächste Woche für den Tipp entschuldigen muss. Aber ich würde ihm nicht mehr vertrauen.
Also mir gefällt der Pick richtig gut, weil das ist ein sehr mutiger Pick. Und das, finde ich, kann man hier auch in dieser
Stelle Tyler, nehmen. Unter Tyler
einfach, das sind
oder würde ich nicht Cam, mein Start letzte Woche und er hat 26 Punkte oder so gemacht. Also
Cam Newton ist, glaube ich, auch einfach ein guter Fantasy-QB, weil er halt auch viel laufen wird.
Das ist das, was zählt bei Fantasy. Mhm. Aber deswegen, das kann ja Russell Wilson auch. Deswegen schon ein mutiger Pick. Ja. Aber ich würde mir einen anderen Quarterback suchen.
Ja, definitiv. Deswegen. Ey, ich glaube, das war's für diese. Das war's für heute. Wir sind ganz gut durchgekommen,
würde ich sagen. Das hätte ich nicht gedacht nach dem Anfangs. Bla, 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 bla.
Ja, wir sind dann richtig durchmarschiert durch diese Folge. Da haben wir ein bisschen Dynamik reingekriegt. Ja. So, ey, vielen lieben Dank. Leute, wenn euch das gefallen hat, teilt diese Folge. Teilt unsere Kanäle. Und wir sehen uns spätestens Donnerstag früh, würde ich sagen. Das letzte Wort hast du immer du, Tobias.
Jetzt bin ich so überrascht. dass ich das letzte Wort habe, dass ich gar nichts vorbereitet habe. Aber ich sage einfach mal, macht's gut, ciao, ciao.
Tschö.